Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch wie immer heute mit Florian.
Und mit Ruth, herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, hört man's?
Ich habe es bis jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht haben wir audiophile Hörerschaft, die sofort dir das Bakterium sagen kann, an dem du leidest.
Ja, bitte. Es sind die Kinder sind im Planetarium, sind schuld. Ja. Die irgendwie einfach die ganze Zeit durch die Gegend husten. Ich glaube, die finden das Husten also nicht nur deswegen cool, weil sie gern husten, sondern weil es so lustig klingt im Planetarium. Und dann sitzen sie immer alle und machen, weil es so schön halt.
Mich macht Husten richtig aggressiv.
Mich auch, ja.
Selbst wenn jetzt irgendwie Menschen husten, die mir sehr nahe stehen, die ich gerne habe, es ist immer so, es ist ein Geräusch, das macht mich fertig innerlich irgendwie. Ich weiß nicht, warum es liegt daran, dass man irgendwie auch eine mir sehr nahe stehende Person fast erstickt wäre, also wirklich ernsthaft fast erstickt wäre, weil was stecken geblieben ist und dass sie dann halt irgendwie, das, ja, also das, aber irgendwie Husten ist sowas, hustet nicht in meiner Gegenwart, bitte.
Aber das, mir geht das auch so. Ich finde Husten auch ziemlich unaushaltbar eigentlich. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das Schlimmste aller menschlichen Geräusche, das Rotz hochziehen.
Okay, natürlich.
Dieses Geschniffe.
Ist mir eigentlich wurscht. So.
Ja, genau.
Das meine ich wurscht.
Damit kannst du mich, damit kann man mich in den Wahnsinn treiben. Wirklich, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt und da sitzt irgendwer, der die ganze Zeit alle 3 Sekunden, möchte ich Leute umbringen, wirklich.
Es ist nicht so, dass ich das irgendwie auf Dauerschleife MP3-Player anhöre, aber es lässt mir zumindest zum Husten deutlich weniger.
Immerhin hast du einen guten Grund für deine Hustabneigung. Ich habe keine für meine Schniefabneigung. Wie auch immer. Wir werden durchbattlen, wie immer. Und uns allen möglichen interessanten Themen widmen heute. Ich habe wieder mal eine Best-of-Space-Bonanza für euch vorbereitet.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch vorher was erzählen muss von unterwegs, ja, wo ich unterwegs war.
Du warst viel unterwegs jetzt.
Ja, genau. Ich habe ein Ding erlebt, aber das kommt dann besser bei den Danksagungen.
Du warst viel unterwegs und hast ein Ding erlebt?
Ja, genau. Nein, also ein Ding, das ich erlebt habe unterwegs, passt besser zu den Danksagungen. Und der Rest, wo ich unterwegs war, in Salzburg, in Linz, in München. Ich habe überall nette Leute getroffen, die unsere Podcasts hören. Das war sehr schön. Freut mich immer, wenn ihr kommt und sagt, ihr hört den Podcast. Dürft ihr gerne weitermachen. Aber ansonsten, glaube ich, irgendwie ein Erlebnis von der Tour, das jetzt hier im Podcast explizit erwähnt werden muss, habe ich, glaube ich, nicht gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Nein.
Und das war die Science Busters Tour, oder? Oder warst du alleine?
Nein, nein, es war mit den Science Busters. Ich habe einmal noch einen Vortrag in Krems gehalten, da war ich alleine, aber da war jetzt nichts Großartiges, was ich jetzt hier erzählen muss.
Du bist ja hauptsächlich mit den Science Busters unterwegs mittlerweile, mehr als allein, oder?
Kommt drauf an, was halt immer so passiert. Also ich habe immer wieder auch mal so Workshops an Unis und Vorträge zu bestimmten Themen. Wenn ich es schaffe, dann stelle ich sie zusammen, dass ich auch mal so am Stück unterwegs bin. Und ja, war früher vielleicht tatsächlich mehr, aber das variiert auch immer mit den Büchern zum Beispiel. Wenn ich gerade ein neues Buch rausgebracht habe, dann gibt es mehr Vorträge, die ich allein halte dazu und habe jetzt schon länger kein neues Buch mehr geschrieben. Und wie gesagt, die Podcast-Shows nehmen ja erst Fahrt auf, also das heißt, nehmen Fahrt auf, wir haben momentan stehen sie noch einen Schritt hinter der Startlinie.
Weil wir sie naja, von 0 auf 1 ist auch schon Fahrt aufnehmen, oder?
Ja, aber das ist ja, da kommen ja noch welche Podcast-Shows, sowohl das Universum. Sternengeschichten, ja, weiß nicht, ob da welche kommen, da müssen wir erstmal noch Termine vereinbaren. Falls ihr ein Theater besitzt oder Veranstaltungen veranstaltet, meldet euch, dann können wir gern das Universum oder die Sternengeschichten live auf eure Bühne bringen.
Wir haben es eh vorher auch schon gesagt, wenn ihr mich nicht anhustet vom Publikumsraum aus, dann wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich mir nicht die ganze Zeit irgendwelche depperten Viren da von meinen Veranstaltungen nach Hause mitnehme.
Ja, also bucht gerne die neue Show von Das Universum. Hustverbot ist der Titel.
Ja. Und Geschniffe halte ich überhaupt nicht aus. Ja. Wir sind freundlich, gell? Uns will man irgendwie auf jeden Fall dabei haben.
Ja. Ja, vor allem nein, aber es ist ja auf der Bühne gerade nicht so ein Problem. Also wenn du hockst ja in deinem Planetarium mit den Kindern wirklich auf einem kleinen, luftdicht, fast luftdicht abgeschlossenen Raum, wirklich dicht an dicht. Wenn da ein Kind irgendwie hustet, hast du es sofort bei dir. Auf einer Bühne üblicherweise bist du ja doch ein Stück weg vom Publikum, du bist meistens über dem Publikum. Also was da abgeht, ist jetzt nicht ganz so tragisch, wenn es jetzt nicht irgendwie was extrem Virulentes ist oder sowas. Aber üblicherweise sind so Bühnen besser für Germophobe. heißt das Germophobe, wenn man keine...
Das sind die, die vor der Hefe Angst haben.
Nur in Österreich. Aber üblicherweise sind halt Bühnen besser für Leute, die sich nicht anstecken wollen, als kleine, enge, mobile Planetarien.
Ja, das ist wahr. Allerdings, ja. Da gibt es ja zum Thema Viren, gibt es nachher dann bei den Fragen auch noch einen Nachtrag.
Okay,
ja.
Passt. Gut, also dann bucht uns, damit die Ruth nicht zu viel mit Kindern im Planetarium abhängen muss.
Oh Gott, was war das? Entschuldigung. Ihr hört es schon, das ist ein Drama.
Gut, aber Astronomie, machen wir die Astronomie weiter.
Genau, also es ist viel passiert schon wieder mal seit dem letzten Mal. Es passiert die ganze Zeit so viel. Ich hätte es gern mal, dass einfach irgendwie nichts passiert. Ja. Und dann kommt der nächste Podcast und man sagt, Leute, nichts passiert, hier kommt die Hauptgeschichte und in 10 Minuten ist alles durch. Aber
es passiert dann was auf der Welt.
Es passiert die ganze Zeit was. Und sag, hast du?
Nein, habe ich nicht.
Es gesehen? Nein, ich auch nicht. Ja, also.
Ja, ich habe nur gesehen, also Polarlicht, nehme ich an, wolltest du ansprechen?
Ja.
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe an dem Abend, wo tatsächlich die Polarlichter ihren Höhepunkt erreicht haben oder am nächsten Tag dich kaum umdrehen konntest, ohne dass dir irgendwer irgendwo ein Polarlichtfoto ins Gesicht gehalten hat, an diesem Abend, das war glaube ich irgendwie eine Nacht von Freitag auf Samstag oder sowas, war ich sogar zu Hause. Der Himmel war auch klar, aber ich wohne im Süden von Wien und da ist nichts zu sehen am Himmel. Also da ist halt Wien zu sehen, das helle Licht von Wien. Und,
genau, im Norden nämlich.
Genau, also da war nichts, da hätten wir irgendwo hinfahren müssen. Und ja, ich habe geschlafen, ja, was ich sagen will. Also ich habe keinen Bock gehabt, da jetzt noch irgendwo hinzufahren. Und dann die nächste Nacht, haben wir den Auftritt in München gehabt, da war ich sogar munter in der Nacht. Aber gut, in München am Himmel sieht man auch nicht so viel, da habe ich sogar rausgeschaut. Und letzte Nacht, da wo nochmal angeblich was gewesen sein hätte sollen, da habe ich auch nicht wirklich was gesehen. Ja, Evi war sogar auf der Sternwarte.
Ja.
Die haben da irgendwie so Observatoriumspraktikum gehabt. Die sind da wirklich so die Nacht, also von 8 bis um Mitternacht bei diesem VLT, also dem Vienna Little Telescope gestanden.
Das gibt's noch in der Nordkuppel.
Genau, da haben sie irgendwas beobachtet, also wirklich mal Beobachtungen gemacht fürs Praktikum und haben halt auch geschaut, ob sie Polarlicht sehen, aber haben auch nichts gesehen.
Okay. Ich habe einmal in meinem Leben Polarlichter gesehen und zwar von der Sternwarte.
Ja, da war ich dabei. Aus.
Da warst du auch dabei. Kannst du dich erinnern, wann das war?
Nein.
Ich habe mir nämlich letztens gedacht, ich bilde mir ein, das war irgendwie ganz am Anfang des Studiums, aber es muss ja eigentlich nahe des Maximums gewesen sein.
Ja, war es 2003, da waren wir beide an der Sternwarte und 2003 war der letzte große Sonnensturm.
Ja, ich habe mir irgendwie eingebildet, dass es früher war, aber war es wahrscheinlich nicht. Weißt du, kannst du dich erinnern, welche Gelegenheit es war?
Wir sind so oft an der Sternwarte rumgehangen nachts, ich habe keine Ahnung, was da...
Was auch immer da war, ja. Aber es war schon zu sehen. Also es war jetzt natürlich, es schaut, Leute, also, die ihr keine Polarlichter gesehen habt, ihr seid erstens in guter Gesellschaft und zweitens, sie schauen nicht so aus wie auf den Bildern.
Ja.
Wirklich nicht. Sie schauen nicht so aus auf den Bildern, was auch immer euch irgendjemand erzählt. Wenn ihr nicht irgendwie in Spitzbergen seid, ja, dann schaut das nicht so aus. Und vor allem nicht aus irgendwie auch nur irgendeiner Nähe von Zivilisation, die um euch herum ist, ja. Was man doch sehen kann, ist so ein leichtes Schimmer. Es ist wie so ein grauslicher, durchsichtiger Netzvorhang. So ungefähr habe ich das in Erinnerung. Ja. Wie so ein ganz leichtes, so ein bisschen hin und her flackern. Aber flackern suggeriert ja auch schon wieder Helligkeit. Ja. Das Zeug ist super, super subtil, was man da sieht. Und es ist wirklich nicht stark. Ja. Es ist schon cool. Es ist beeindruckend und man denkt sich, wow, die Sonne, wow, irgendwie, ja. Aber, also ich zumindest, aber es ist jetzt nicht so das Mega-Schauspiel, ja.
Also ich kann mich eigentlich nicht mehr wirklich daran erinnern, was wir gesehen haben in Wien. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich daran erinnern kann. Also ich weiß, dass es stattgefunden hat und dass ich da war und dass wir da am Dach von der Sternwarte standen und dann irgendwie Polarlichter gesehen haben. Und das war halt auch, wie du sagst, das war ein bisschen so rosa am Himmel, wo, wenn du nicht gewusst hättest, das sind jetzt Polarlichter, gesagt hast, ja, könnte auch noch irgendwie ein bisschen was vom Sonnenuntergang übrig sein oder irgendwie sowas oder irgendwie ein Streulicht von irgendwo. Also es war jetzt wirklich nichts, wo man sagt, hui, das beste Naturschauspiel ever. Also das ist definitiv nicht.
Ja. Und man hat es gesehen, ich kann mich erinnern, wir haben zuerst diesen grünlichen Schimmer gesehen, den man ja meistens in Horizontnähe sieht und es war so wirklich so ganz, ganz subtil grünlich und wir haben uns erst gedacht so, ah, was ist denn da für ein helles Ding jetzt nördlich von der Sternwarte. Die Sternwarte in Wien ist schon im Norden der Stadt und eigentlich sind die meisten hellen Dinge in Wien und um Wien herum, so Industrie und so weiter, das ist alles so im Süden, Südosten von Wien, ja. Und irgendwie, wir stehen so da und schauen so noch einmal so, da, was ist denn da im Norden für ein helles Streulicht?
Was ist da, Stockerau, oder?
Ja, genau. Oder irgendwie Korneuburg oder so, ja. Also nichts, was jetzt so viel Licht erzeugt. Und no offense, Korneuburger, aber es war dann, plötzlich war dann so ein leichtes, so ein rötliches oben drüber in so vertikaler Richtung, plötzlich so ein leichtes rötliches Ding, was so einmal so vorbeigeweht ist quasi und plötzlich irgendwie so, shit. Was war das? Habt ihr das gesehen? Polarlichter, was? Es gab ja dann auch, also neben all den sehr beeindruckenden Bildern, die Leute in unserer Telegram-Gruppe gestellt haben, sehr beeindruckende Bilder.
Ich gehe davon aus, dass die Leute, die Bilder in unserer Telegram-Gruppe gestellt haben, dass das auch wirklich ja echte Bilder sind. Ich möchte nicht wissen, wie viel von dem, was sonst noch so im Internet rumfliegt, was da KI-Bilder sind.
Naja, ja. Nehmen wir mal an, dass jetzt niemand in unserer Telegram-Gruppe da KI-generierte Bilder hineingestellt hat. Nein. Es sind super Bilder und sie sind natürlich alle echt, aber sie sind natürlich alle irgendwie nicht einfach nur so angeschaut, ja. Also das ist irgendwie alles natürlich länger belichtet oder eben auch wenn man das mit einem Handy fotografiert, ist ja schon, das Handy hat ja schon eine andere Sensitivität, ja. Sieht einen anderen Lichtbereich auch als das Auge und so weiter. Natürlich alles super coole Bilder, aber erwartet euch nicht, dass das wirklich genauso ausschaut, wenn ihr das irgendwie mal seht oder vor allem denkt euch nicht, oh, was habe ich da jetzt verpasst, das war ja so wahnsinnig unglaublich mega hell und ich habe es nicht gesehen. Ja. Es gab ein bisschen eine Diskussion eben über diese Farben, ja, was das auf sich hat mit diesem Grün und mit dem Rot und vor allem auch wieso sind die Polarlichter, glaube ich, hat irgendjemand geschrieben, die man in unseren Breiten, in Deutschland und so weiter, Österreich sehen kann, meistens so rötlich und nicht diese grünlichen, die man ja auch irgendwie kennt von Bildern und Videos.
Ja, warum sind die rötlich-rot und nicht grünlich?
Das hat alles mit der Höhe zu tun. Es heißt dann auch immer so, ah ja, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Bestandteile der Atmosphäre, stimmt auch, aber im Grunde eigentlich ist das alles Sauerstoff, also das Grüne und eigentlich auch das Rote, ist alles Sauerstoff. Es sind unterschiedliche Übergänge innerhalb des Sauerstoffs, ja. Es ist unterschiedliche Prozesse im Sauerstoff, die Elektronen, die da irgendwie quasi auf ihren Energielevels auf und abspringen und so weiter. Das führt zu diesen unterschiedlichen Farben. Und die Höhe hat auch damit zu tun, weil das Grünliche ist quasi das, was weiter unten in der Atmosphäre passiert und was quasi eigentlich öfter passiert. Aber das Rote, und das ist der Grund, warum man das bei uns auch eher sieht, das Rötliche ist das, was weiter oben in der höheren Atmosphäre passiert und was bei stärkeren Sonnenstürmen verursacht wird, weil die obere Atmosphäre, da ist das Zeug weniger dicht und da braucht es quasi mehr Energie, um da irgendwie genug Material zum Leuchten zu bringen, damit man es überhaupt sehen kann, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass man genau deswegen auch diese Polarlichter überhaupt erst bei uns sieht, wenn es zu einem stärkeren Ausbruch kommt. Weil nur dann können sie auch quasi so weit südlich da irgendwie diese Leuchterscheinungen in der Atmosphäre verursachen. Die ganzen Elektronen, die da rumsausen, ja. Wenn ich jetzt von weiter südlich Richtung Norden schaue, wo das Ganze passiert ja trotzdem nördlich von uns, ja. Schaue ich natürlich eher so an der Erde vorbei und weiter in die obere Atmosphäre und dann sehe ich das Grüne nicht mehr, weil das Grüne, das weiter unten ist, eigentlich schon unterm Horizont für mich ist. Ja, das ist so, wie wenn ich ein Schiff beobachte mit einem Fernglas, das auf einen Hafen zufährt und ich sehe zuerst den Mast, ne? Und das Schiff sehe ich erst nachher. Genau so ist das. Ja? Also ich sehe zuerst quasi die Polarlichter, die weiter oben in der Atmosphäre stattfinden und erst wenn ich quasi näher dran bin, sehe ich das Grüne auch. Ja? Und drum sind die bei uns meistens so diese rötlichen Lichter.
Und ich glaube, das Blau ist dann doch der Stickstoff, oder? Das sieht man ganz selten. Also bei uns auf jeden Fall
genau, so bläuliches. Und dann gibt es auch so bläuliche und so lilane Farbvariationen. Das ist dann der Stickstoff, aber es ist irgendwie beim Stickstoff, der Stickstoff ist irgendwie noch schwerer anzuregen als der Sauerstoff und darum ist das meiste, was man irgendwie sieht, Sauerstoff. Also das Ganze ist ja ziemlich komplex in Wirklichkeit, so wie alles. Das ist immer so, man hat immer so die einfache Erklärung, ne? Sonnenwind, geladene Teilchen, prasselt auf die Erde ein, wird vom Magnetfeld abgelenkt und kann an den Polen, weil da die Magnetfelder Richtung Oberfläche zeigen, kann das Material dann tief genug hinein und bringt die Atmosphäre zum Leuchten. Ganz so ist es ja auch nicht, sondern es verursacht der Sonnenwind eigentlich eine Deformation des Erdmagnetfelds. Das wird quasi nach hinten geföhnt, ja. Von diesem Sonnenwind. Und durch diese Deformation des Erdmagnetfelds kommt zu Strömen, also Bewegung von Elektronen, ja. Und die interagieren dann mit der Atmosphäre und so weiter und so fort. Und dadurch kommt es zu diesen Polarlichtern. Also es ist alles nicht so einfach. Eine andere Frage gab es auch noch, die ich auch noch interessant fand. Man hat ja diese Ausbrüche auch gesehen, ja?
Wenn Sonne,
man sich die, wenn man sich diese SDO, diese Solar Dynamics Observatory Bilder anschaut, das im UV-Licht beobachtet, dieses Teleskop, und im UV-Licht sieht man diese Ausbrüche super gut, ja. Da hat man diese Fleckengruppe, wo es da die ganze Zeit zu diesen riesigen Eruptionen gekommen ist, gut beobachten können, gut nachverfolgen können. Die hat jetzt nicht ganz auf uns gezeigt, ne? Die war ein bisschen südlich, auf der südlichen Hälfte der Sonne, ja. Man denkt sich, Moment mal, die müssten doch eigentlich genau in der Mitte der Sonne sein, diese Ausbrüche, damit sie dann zur Erde kommen, ne? Damit sie genau auf die Erde zufliegen können. Ja und nein. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Sonne da quasi einen gebündelten Strahl wie eine Wasserpistole da hinaus schießt, der dann genau auf die Erde trifft. Es sollte natürlich schon mehr oder weniger grob in der Region der Sonne passieren, die auf uns zeigt. Aber diese Ausbrüche, die finden ja eigentlich in diesen Bögen quasi statt, ja? Da kommt so ein Bogen raus und irgendwann zerreißt es dann diesen Bogen nach außen hin. Das heißt, das Material fliegt in einem gewissen Öffnungswinkel auf uns zu, ja, also das kommt quasi ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten auch raus und ein bisschen wie so ein Trichter, kann man sich das vorstellen. Und solange wir da quasi in diesem Trichter sind, trifft uns das Material. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob davor schon ein Ausbruch war und ob das Erdmagnetfeld schon dementsprechend weggeföhnt wurde oder, und dann kommen die Polarlichter auch weiter südlich irgendwie heraus und so weiter und so fort. Also es ist alles irgendwie super komplexe Wechselwirkungen, die da stattfinden.
Beim Timing spielt es sich auch eine Rolle, dass das Zeug ja auch braucht. Es geht ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit dadurch, sondern das kann ja da Stunden bis, weiß ich, was das längste Tag oder sowas?
Zwei Tage braucht es meistens.
Ja. Und da bewegt sich die Erde ja auch.
Genau, und dann bewegt sich die Erde ein Stückchen weiter und so weiter und so fort. Ja. Also meistens braucht das Zeug so zwei Tage, eineinhalb, wenn es sehr schnell ist. Und diese letzte Explosion, da war das Material auch sehr schnell. Ich glaube, bis zu 900 Kilometer pro Sekunde habe ich irgendwo gelesen.
Ja, ungefähr die Zahlen, ja, habe ich auch gesehen, ja.
Krass, oder? Muss ich mal vorstellen, 900 Kilometer pro Sekunde.
Ja.
Fliegt das Zeug durch den Weltraum. Normalerweise sind diese Teilchen also schon auch schnell, ja, so 500 Kilometer pro Sekunde ist so eine typische Geschwindigkeit, ja. Aber bei den größeren Ausbrüchen, mehr Energie drin, natürlich werden sie noch schneller in den Weltraum hinaus geschleudert und sind dementsprechend halt auch dann ein bisschen schneller da oder weniger schnell. Aber der Ausbruch, glaube ich, der große war irgendwann im Laufe des 9. Mai und dann war das Zeug in der Nacht von 10. auf 11. Mai bei uns. Ne?
Ja, genau, es kommt ungefähr hin. Mal schauen, es kommt ja vielleicht nochmal was. Also es ist jetzt ja der Zyklushöhepunkt, der ist ja nicht nur einmal, da macht's bumm und dann ist vorbei für immer. Ja,
genau. Und jetzt habt ihr es verpasst. Nein, es ist jetzt, also die Sonne ist jetzt gerade mehr oder weniger an ihrem Maximum. Man weiß natürlich nie so genau, wann das Maximum der Sonne genau ist, weil...
Oh ja, danach weiß man es.
Nur im Nachhinein weiß man es. Nachher ist man immer schlauer. Also es ist mehr oder weniger jetzt. Oder in einem halben Jahr oder vielleicht eben irgendwann so. Vielleicht auch erst, es sollte schon dieses Jahr eigentlich stattfinden. Also aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann im Laufe des Jahres 2024. Also eigentlich über die nächsten Monate in Wirklichkeit. Ich meine, jetzt ist halt gerade wirklich, also dieser Sonnensturm, der jetzt gerade war, der war halt jetzt wirklich gerade außergewöhnlich. Wer weiß, ob sowas jetzt tatsächlich nochmal kommt, aber es kann gut sein.
Aber wenn es wer unbedingt sehen will, dann ist jetzt eine gute Zeit, um in den Norden zu fahren. So, keine Ahnung, Island, Spitzbergen, Grönland oder sowas.
Stimmt. Und da ist natürlich schon beeindruckender. Dort schaut es ja dann vielleicht sogar fast schon so aus wie auf diesen Bildern.
Ich war doch nicht dort, kann ich nicht sagen.
Ich auch nicht. Also, wer weiß. Dann, was haben wir noch? Was ist noch passiert? Ah ja, bunte Lichter. Hoffentlich keine bunten Lichter beim demnächst stattfindenden Testflug vom Boeing Starliner, der ja verschoben worden ist. Also, wieder mal etwas, was ihr möglicherweise schon wisst. Er ist nämlich von 6. Mai auf frühestens 18. Mai verschoben worden. Wir nehmen heute hier am 13. Mai auf. Das heißt, wir wissen es noch nicht, ob es geklappt hat. Wir hoffen sehr. Aber das ist das Raumschiff, das mehr oder weniger, der Soyuz-Kapsel, die Astronauten der NASA und anderer Raumfahrtagenturen zur internationalen Raumstation bringen soll in Zukunft.
Wie weit ist da jetzt da der Forschungs-, der Entwicklungsstand oder so? Wenn das jetzt funktioniert, dann funktioniert es und dann fliegen da Menschen mit? Oder ist das irgendwie was noch irgendwie 10 Jahre braucht, bis es fertig ist? So wie die ESA ja immer sagt, irgendwie hier mit der neuen Ariane 6 können noch Menschen mitfliegen, aber das dauert wahrscheinlich noch irgendwie 20 Jahre, bis das soweit ist oder 10 Jahre oder sowas. Aber ich habe da jetzt den Überblick verloren, auch wer da jetzt irgendwie hier die Menschen dann zum Mond fliegt, ob es jetzt der Elon Musk ist, SpaceX oder ob das jetzt irgendwie das Boeing-Ding macht. Also da, wenn du da einen Überblick hast, dann freue ich mich.
Naja, Überblick ist gar nicht so leicht, gell? Ja. Aber es ist auf jeden Fall, da waren schon Menschen drinnen in dem Flug, der verschoben worden ist. Das ist jetzt der Crewed Test Flight. Okay. Also das ist der letzte Testflug, bevor, wenn alles gut geht, der letzte Testflug, bevor dieser Starliner tatsächlich dann den regulären Betrieb aufnimmt und Leute zur Raumstation bringt. Also diese Starliner ist ja auch nur diese Raumkapsel, die dann von einer Rakete hinaufgebracht wird. Also es ist dieser Starliner, es ist nicht eine ganze eigene Rakete, sondern die Kapsel, in der die Leute halt drinnen sind und die dann, nachdem sie mal von der Erdoberfläche weggeschossen worden ist, dann den Rest des Weges bis zur Raumstation fliegt und andockt. Das Ding ist ja auch schon 7 Jahre verspätet. Also ach, das okay. Hätte ja. Es ist jetzt in den letzten 7 Jahren immer wieder auf und ab und also schon auch mehr Ups als Aufs, obwohl im Endeffekt nicht, weil es ist ja jetzt quasi kurz vorm letzten Testflug, also dann waren es effektiv mehr Ups als Downs. Aber es ist auch eine schwierige Geschichte, weil sich Leute immer beschweren, dass wir nur über SpaceX und Elon Musk lästern. Nein. Wir lästern über alle. Es ist auch nicht alles gut gegangen. Es hat diverseste Probleme gegeben und immer wieder Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite natürlich gut, dass all diese Probleme dann auch gleich behandelt werden und dass man nicht sagt, na, fliegen wir trotzdem, weil da sind Leute drin. Das wäre schon blöd, wenn da was passieren würde. Insofern gut, dass es verschoben wird, wenn es irgendwelche Bedenken gibt. Wer weiß, ist sie für euch schon geflogen? Vielleicht auch noch nicht, vielleicht muss es nochmal verschoben werden. Es soll auf jeden Fall bald soweit sein. Ja,
ja, die Chinesen, die haben es geschafft. Was ich letzte Folge angekündigt habe, dass die Chang'e 6 fliegen wird, die ist tatsächlich erfolgreich ins All gestartet.
So ist es. Und die ist sogar schon in die Mondumlaufbahn eingeschwenkt.
Ja.
Das ist eine ziemlich coole Mission, wirklich. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Dieses Sample Return, also das irgendwie Zeug, Material zurückbringen, eben von der Rückseite des Mondes und von diesem Aitken-Basin, dem Südpol Aitken-Basin, von dieser besonderen Gegend auf dem Mond, wo ein riesiger Einschlagkrater zu finden ist und wo wahrscheinlich Material aus dem Inneren des Mondes oder aus dem Mantel quasi dann nach oben befördert wurde und wo man halt durch ein Sample Return, wenn man Glück hat, hoffentlich da ganz viele verschiedene Arten von Mondmaterial drinnen hat in dem Sample. Ja, das soll im Juni, soll es dann zurückkommen zur Erde.
Ja, und sie haben einen Bonus-Rover mit an Bord, habe ich gelesen.
Ah, wirklich?
Ja. Das ist
irgendwie ein Bonus-Rover?
Ja, irgendwie, sie haben einen Rover mit an Bord, den sie vorher nicht gesagt haben, dass sie mit haben oder sowas. Weil die Chinesen, haben ja schon festgestellt, sind jetzt, was das den Outreach angeht, nicht ganz so drauf wie NASA oder andere. Und ich habe immer gelesen, dass sie einen Rover, den haben sie irgendwo auf einem Bild, das die mir gepostet haben, hat er gesagt, das, was da dran hängt, das schaut aus wie ein Rover. Und offensichtlich ist es einer.
Hat man die Räder gesehen?
Ja, wirklich, hat man wirklich gesehen. Gibt es einen Tweet und da ja, ist so ein witziges Ding mit Rädern. Das hängt da irgendwie außen dran an dieser Landeeinheit. Also der ist wirklich klein. Das ist halt, wie gesagt, einer von diesen Mini-Robern. Jetzt nicht irgendwie sowas, wo die Menschen drin sitzen und dann über den Mond hüpfen, mit den Mondautos bei den Apollo-Missionen. Aber sie haben anscheinend einen kleinen Rover mit dabei auch noch.
Eine Art Drohne quasi, ne? Aber halt die nicht fliegt, sondern fährt.
Rollt, genau.
Ja. Ah, das ist lustig, aber irgendwie macht Sinn, weil die anderen beiden Landemissionen, Chang'e 3 und 4, die hatten ja auch beide einen Rover. Also vielleicht haben sie ja, einfach ihre nicht. Lande... 5 nicht?
Ich glaube 5 nicht, nein.
Ja, okay. Interessant. Aber ich meine, vielleicht, ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie einfach ihre Landefähre so gebaut, dass man da ganz leicht einen Rover irgendwie huckepack dranhängen kann.
Ja, oder irgendeiner hat ihn dran getackert und gesagt, so... Der fliegt mit.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Keine Ahnung, mit oder ohne Rover wird, also auch ohne Rover wäre es spannend genug gewesen. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und noch was ist passiert, was mit China und dem Mond zu tun hat. Hast du das mitgekriegt? Dieser Mondatlas, der chinesische Mondatlas ist als Hardcover veröffentlicht worden.
Okay.
Ein riesiger Mondatlas, der doppelt so genau ist wie der beste Atlas, die beste Karte, die NASA vor ein paar Jahren veröffentlicht hat.
Nein, habe ich voll nicht mitbekommen.
Ja, der heißt Geologic Atlas of the Lunar Globe.
Okay.
Kann man sich jetzt kaufen.
Der kostet ja was, oder?
Ich habe geschaut, es gibt ihn noch nicht auf Amazon. Leider. Aber ich habe ihn gefunden, nämlich bei NHBS, dem britischen Natural History Book Service. Da ist er tatsächlich mit einem Klick zu erwerben. Er ist leider noch nicht in Stock Und es steht dabei, dispatched within 1 to 2 months. Also man muss wahrscheinlich noch 1 bis 2 Monate darauf warten, bis er dann tatsächlich einem geliefert wird. Und man muss auch ein bisschen was locker haben.
Wie viel Kilogramm hat der?
Oh, gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber mehr als das Gewicht ist der Preis natürlich auch ein Issue. Das Ding kostet da schlappe 2.500 Euro mit Mehrwertsteuer, aber trotzdem.
Ja, okay, ja.
Aber schon geil. Also man kann sich das auch online anschauen. Man kann sich die Karte auch online anschauen. Das ist schon zweifelsohne natürlich auch von großer wissenschaftlicher Bedeutung. Aber es sieht einfach sehr hübsch aus. Verschieden eingefärbten Arten von Mondgestein.
Ja. Ja, aber was machst du denn damit? Also, wenn, dann hast du das du kannst es anschauen, weil da brauchst du wirklich so eine Wohnung, die so ein Buch beherbergen kann, weil das kannst du, ja, kannst du dich aufs Klo legen zum irgendwie lesen nebenbei oder?
Ja, stell dir vor.
Ich habe einen ganzen Haufen solche große Bücher, weil ich ja auch irgendwie mich ab und zu hinreißen lasse, sowas zu kaufen. Also ich habe hier den kompletten Kosmos vom Humboldt. Das ist auch so ein kiloschweres Teil in, keine Ahnung, A2 oder A3 Format und den Weltatlas vom Bleu ist auch so ein Riesending und das sind sehr, sehr schöne Bücher, aber wenn du jetzt nicht zufällig in einem großen Villa wohnst, dann ja, liegen die meistens aber irgendwo, wo es halt gerade Platz haben und es ist nicht der Ort, wo du so zwischendurch mal reinschmökern könntest. Also das ist immer ein größeres logistisches Vorhaben, wenn man in einem dieser Bücher was nachschlagen will.
Ja, wäre es aber nicht super, wenn man das einfach so in sein Alltagsleben integrieren würde, dass man immer wieder mal einfach so in solchen Büchern nachschmökert.
Ja, aber wie gesagt, entweder man muss in einer Bibliothek arbeiten oder eine Wohnung besitzen, die Platz für eine Bibliothek hat. Und beides trifft leider nicht zu bei mir.
Ja, dann eher wahrscheinlich lieber in einer Bibliothek arbeiten, oder? Dann haben alle was davon.
Ja, nee, aber dann husten die wieder.
Ja, das stimmt. Da kommt das wieder. Oh Gott, ja, stimmt. In der Bibliothek husten. Ganz, ganz schlimm. Ja, ist aber natürlich ein guter Punkt, dass man diesen Atlas dann wahrscheinlich in, weiß ich nicht, ein paar Monaten, wenn er dann wirklich weithin verfügbar ist, sich in einer Bibliothek wird anschauen können, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also kommt auf alle Fälle in einer guten Bibliothek schon. Wissenschaftliche Bibliotheken werden den wahrscheinlich dann haben, so Uni-Bibliotheken oder sowas.
Ja.
Da wird es den wahrscheinlich geben irgendwo drin.
Irgendwie, ich würde den schon gern mal einfach so ein bisschen aufschlagen und drin blättern.
Müssen wir mal zur Sternwarte schauen und dort auf der Uni-Bibliothek schauen,
falls ob jemand gekauft von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zufällig in einer Villa wohnt, die Platz ein Buch dieses Umfangs und Werts hat, sagt Bescheid. Dann kommen wir vorbei und schauen es uns an.
Ihr könnt uns auch gerne eine Villa spenden oder sowas, wenn ihr habt. Also die muss dann halt irgendwie groß
das
genug
Buch
sein.
Das wir dann selber.
Ja, genau. Muss halt genug Platz haben, weil wir sagen, da müssen ich und Evi und du plus dein Anhang. Also das müssten schon ein paar Zimmer sein, aber dann nehmen wir das gerne auch wahr. Ja. Also wenn eine Villa hat, die ihr nicht braucht oder sie nicht braucht, sagt Bescheid.
Ich hätte gerne ein Schloss. Vor allem auch, wenn das dann so einen Küchengarten hat mit so einer Mauer rundherum, wo man Gemüse anpflanzen kann. Das wäre natürlich noch besser, wenn das auch dabei wäre.
Da bräuchte man ein altes Kloster oder sowas vielleicht.
Ja,
falls wir ein Kloster
halt die
haben,
Mönche schon raus sind. Ja. Voll ein Kloster, wie geil. Ein Wissenschaftskommunikationskloster.
Ja, ist okay.
Wir haben einen Plan. Ich schaue gleich mal auf Willhaben, was im Angebot ist.
Ist okay.
Okay, so viel dazu. Es ist noch etwas passiert, was auch mit China zu tun hat. Weitere chinesische Forschungsneuigkeiten, nämlich vom fantastischen FAST-Teleskop.
Ach, das Radio-Dings, ja genau, da haben wir
drüber geredet. Das riesen Radioteleskop. Da habe ich mich gefreut. Ich habe das so mehr oder weniger so im Vorbeiscrollen irgendwie diese Nachricht gelesen und gedacht, oh schau, da hört man mal was vom FAST-Teleskop. Das FAST-Teleskop ist das gigantische chinesische Radioteleskop, 500 Meter Durchmesser, Riesenschüssel. Boah, weiß jetzt gar nicht, wann das den Betrieb aufgenommen hat, vor ein paar Jahren, oder?
Ja, ungefähr. Wir haben, glaube ich, darüber geredet, wie die angefangen haben in irgendeiner Folge.
Aber schon in einer der ersten Folgen muss das gewesen sein, ne? Also wahrscheinlich irgendwie so 2020 oder so, wie auch immer. Man hat jetzt halt noch nicht so viel davon gehört oder vielleicht liegt es auch an mir, dass ich nicht so genau recherchiert habe. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, etwas zu lesen von FAST. Und zwar nämlich auch noch etwas sehr Interessantes. FAST hat riesige, gasreiche Galaxien im frühen Universum gefunden.
Okay.
Ja, also nicht ganz früh, jetzt nicht so James Webb früh, nicht jetzt irgendwie knapp nach dem Urknall, sondern vor ungefähr, was, 4 Milliarden Jahren. Also 4 Milliarden Lichtjahren entfernte Galaxien. Das ist schon Rotverschiebung 0,4, also das ist jetzt schon nicht nix, ist nicht mehr das lokale Universum, das ist schon deutlich weiter weg, aber ja, so das mittelalte Universum, sagen wir mal so. Und was erstaunlich ist daran, ist, dass es riesige Galaxien sind, also ein bisschen größer als die Milchstraße, aber wesentlich mehr Gas anscheinend haben als eine milchstraßenartige Galaxie. Gas heißt Wasserstoffgas, und zwar kaltes, neutrales Wasserstoffgas. Das ist das, was sie gefunden haben. Das eignet sich natürlich sehr gut, das mit einem Radioteleskop zu finden, denn neutraler, kalter Wasserstoff leuchtet sehr hell in der berühmten 21 Zentimeter Linie des neutralen Wasserstoffs. Ja, und das ist genau Radiolicht. Ja. Und das ist auch genau das, was sie gefunden haben. Was sie gemacht haben, ist, den Himmel ein bisschen zu scannen nach eben diesen Galaxien. Und es ist auch quasi das erste Sample an Galaxien im früheren Universum, sagen wir jetzt mal, ja, das eben genau so selektiert wurde oder dadurch gefunden wurde, ja, durch das Gas, nicht durch die Sterne. Ja. Das sind Galaxien, die haben wir nicht durch ihre leuchtenden Sterne gefunden am Himmel, wie sonst eigentlich fast immer, ne? Sondern die sind eben durch ihr Radioleuchten, durch das Radioleuchten des neutralen Wasserstoffs gefunden worden, diese Galaxien, ja. Und die haben so durchschnittlich so 2-3 Mal so viele Sterne wie die Milchstraße, also große Galaxien, haben aber ungefähr bis zu 10 Mal so viel neutrales Wasserstoffgas wie die Milchstraße.
Warum?
Das ist ungewöhnlich. Also es ist natürlich, früher im Universum war noch mehr Gas da.
Ja.
Klar, da ist irgendwie generell so ein bisschen ein Trend da, dass je weiter man zurückschaut, je weiter man rausgeht, desto weiter man quasi ins frühere Universum zurückblickt, dass da noch mehr Gas in den Galaxien da war, weil sich halt noch nicht so viele Sterne gebildet haben. Aber ungewöhnlich ist das bei den großen, weil die großen Galaxien sind ja normalerweise die, die sich schon früher angefangen haben zu bilden, aus kleineren, ne, aus Kollisionen. Und da wurde quasi schnell das meiste Gas irgendwie verbraucht oder aufgeheizt. Das heißt, die haben normalerweise haben große Galaxien eher wenig Gas und das meiste ist halt dann, wenn überhaupt, ist eher heißes Gas, was da ist, rund um die Galaxien herum. Das leuchtet dann auch im Röntgenbereich. Aber nicht, so wie jetzt hier beobachtet, kaltes, neutrales Gas. Also es ist einfach eine ungewöhnliche, sagen wir jetzt mal so, Art von Galaxie, eine ungewöhnliche Galaxienpopulation, die da gefunden wurde. Es ist nicht jetzt super mega ungewöhnlich, aber schon, also etwas, wo man sich gedacht hat, ah, schau, die gibt's anscheinend auch, ja. Und das ist natürlich super, ne, wenn man jetzt mit diesem riesen Radioteleskop solche Untersuchungen durchführen kann, dass man extra sich die Galaxien raussucht, die so sind, ne, dann kann man da ein vollständiges Sample sich auch anschauen, ja, da kann man dann die Eigenschaften quasi besser untersuchen, als wenn man erst Galaxien finden muss, die überhaupt so viel Gas haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, das klingt sinnvoll.
Und das, ja, hat man mal so ein Sample und sie wollen natürlich weitersuchen und sie wollen natürlich einen systematischen Survey von Galaxien auf Basis ihrer Wasserstoff-Radioemission da irgendwie selektieren und untersuchen und so weiter. Also es ist mal wieder so ein erstes Ergebnis, aber fand ich ziemlich interessant und cool, auch mal was von FAST zu hören.
Apropos Weitersuchen, ich weiß nicht, ob du das noch erwähnt hättest, aber ich erwähne es einfach mal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In den letzten Tagen, Wochen hat das Internet sich schon wieder mal darüber ausgetauscht, ob denn jetzt doch Leben auf dem Planeten K2-18b entdeckt worden ist.
Ja, das frage ich mich auch schon lange, ob da jetzt überhaupt Leben auf K2-18b, nein. Wer ist K2-18b?
Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das war das Ding, wo das Webb-Teleskop angeblich Dimethylsulfid entdeckt hat. Und das ist irgendwie so ein Ding, das bei uns nur von Lebewesen im Ozean erzeugt wird, so von Mikroorganismen im Ozean erzeugt wird. Das haben sie da in der Atmosphäre von diesem Planeten nachgewiesen. Und das hat natürlich Spekulationen angestoßen, dass da ja vielleicht auch ein Ozean mit entsprechenden Lebewesen sein könnte. Und ich habe damals schon viel drüber geschrieben und vermutlich auch im Podcast erzählt, dass, wenn man sich genau anschaut, was die gemacht haben, naja, vielleicht sagen kann, dass die Möglichkeit besteht, dass sie das vielleicht nachgewiesen haben, aber nicht mal die in ihrem Paper waren sich wirklich sicher, ob sie es nachgewiesen haben. Das heißt, die haben es auch entsprechend hingeschrieben. Die haben nur gesagt, das Webb-Teleskop wäre prinzipiell in der Lage, sowas nachweisen zu können. Das war quasi deren Schluss. Sie haben nicht gesagt, wir haben das nachgewiesen. Das war dann wieder das übliche Mediending. Wenn du einmal irgendwo was mit Aliens erwähnst, dann geht's durch. Und jetzt ist eine neue Arbeit erschienen. Und wenn man sich anschaut, was Schlagzeilen da gemacht worden sind, ich lese mal ein paar Schlagzeilen vor. wurden beim Exoplaneten K2-18b Anzeichen für Leben entdeckt. Weltraum, der Streit um das Leben auf Planet K2-18b. Hat die Ozeanwelt K2-18b eine Biosignatur? K2-18b, lebt da etwas? Und so weiter und so fort. Und das waren jetzt die Medien. Wenn du dir anschaust, was auf Instagram und so weiter abgeht, da geht's noch viel direkter zur Sache, mit dem wir hier Wissenschaftler finden Leben. Wenn man sich die wissenschaftliche Facharbeit anschaut, die tatsächlich erschienen ist, ist auch Open Access, können alle reinschauen, muss man aber gar nicht mal. Es reicht, wenn man sich den Abstract, die Kurzzusammenfassungen durchliest, dann wird man feststellen, dass die erstens mal, gar nicht wirklich auf was nachgewiesen haben. Die haben im Wesentlichen simuliert, was das James-Webb-Teleskop nachweisen könnte. Sie haben ein 3D-Modell und ein 2D-photochemisches Modell gemacht, um zu simulieren, wie sich da irgendwelche solche Gase in einer Atmosphäre ausbreiten würden und so weiter und was man da mit entsprechenden Instrumenten wie dem James-Webb sehen könnte, und haben gesagt, we find that it is challenging to identify DMS. Also sie sagen, es ist sehr herausfordernd anhand ihrer Simulationen, dass man sowas wie Dimethylsulfid tatsächlich nachweisen kann. Mhm. Also das war es übrigens. Die haben nicht gesagt, wir haben was beobachtet, wir haben was gefunden. Die haben nur gesagt, es gibt da diesen Planeten, da hat James Webb das vielleicht nachgewiesen, vielleicht nicht.
Und es geht auch gar nicht um neue Beobachtungen, nein, sondern es geht um Simulationen, die sie gemacht haben, ja, um zu schauen, was da überhaupt beobachtungsmäßig ginge.
Ja, genau. Ja. Also ich habe mir jetzt nicht angeschaut, was da die entsprechende Uni an Pressemitteilungen rausgeschmissen hat. Ich glaube, dass da der Punkt liegt, wo irgendwas schiefgelaufen ist in der Wissenschaftskommunikation. Weil
gut möglich, ja. Wir brauchen das Kloster, ich sag's dir, wir brauchen das Kloster.
Ich verlinke die Originalarbeit in den Shownotes, könnt ihr gerne reinschauen. Falls euch mal wer fragt, weil das wurde ich in letzter Zeit oft gefragt, wie ist das jetzt wirklich, haben wir jetzt Aliens entdeckt? Nein, hat man nicht. Man hat nicht mal versucht, welche zu entdecken, weil er am Computer ein Modell erstellt. So, das war's.
Ich sag Leuten immer, wenn Leute mich fragen, wie ist das mit den Aliens und so, sage ich immer so, wenn wir Aliens entdeckt hätten, dann würden wir das alle wissen, dann würden wir uns nicht mehr fragen, ob wir sie entdeckt hätten oder nicht, sondern dann wäre das klar. Und dann wäre es eindeutig und dann würden alle darüber Bescheid wissen, weil das wäre die riesigste Nachricht ever.
Ja, das sage ich immer, wenn Leute mich fragen, oh, wie ist es da? Ich habe gehört, da der Asteroid, der explodierende Stern, da soll die NASA hat gesagt, die Welt wird untergehen. Gesagt, wenn die Welt wirklich untergeht und wissenschaftlich bestätigt untergeht, dann musst mich nicht fragen, dann weiß man darüber Bescheid.
Ja. So ist es. Also ob eine neue Welt in unserem Universum aufgeht oder unsere untergeht, ihr würdet es wissen, wenn es soweit wäre.
Genau. Das war immer die Standardantwort auf die Frage, wird der Asteroid, welcher immer gerade konkret dran ist, wird der Asteroid auf der Erde einschlagen? Die Antwort darauf ist immer, wenn es fragen musst, ob er es tun wird, dann tu das nicht, weil wenn er es tun würde, wüsstest du Bescheid.
Ja, irgendwie ist kurz auch irgendwie eine Schlagzeile an mir vorbeigeflogen, wieder mal Apophis. Ja, ja. Vorbereitungen auf den Einschlag oder irgendwie so und gleich weitergewischt. Aber ja, wird jetzt wieder vermehrt kommen, ne? Ja. Weil wenn Apophis sich uns nähert.
Ja, also es gibt Apophis-Neuigkeiten, aber die machen wir beim nächsten Mal. Ich mache mal wieder eine Asteroiden-Apophis-Folge. Okay. Da gibt's ein paar neue Entwicklungen, nicht weil er einschlägt, sondern die Erforschung. Aber das machen wir ein andermal.
okay. Red mal lieber weiter über das James Webb Space Telescope, weil das passt eigentlich ganz gut. Es hat kein Leben gefunden. Nein, das war ja eins quasi der Ziele des James Webb Space Teleskops. Nicht jetzt Leben zu finden, sondern weitere Hinweise darauf, dass mit Leben möglich sein könnte und vielleicht Bedingungen und so weiter und so fort. Ja. Gut, da gibt's jetzt noch nichts Neues, aber es gibt andere Neuigkeiten. Oder zumindest ein Paper, das mich aufhorchen ließ mit der Verheißung, dass das James Webb Space Telescope möglicherweise eines seiner anderen Hauptziele schon erfüllt haben könnte.
Okay.
Könnte es nämlich wirklich sein, dass wir, oder das James Webb Space Telescope, die ersten Sterne im Universum gefunden haben.
Was echt? Population 3 Sterne?
Ja.
Cool.
Ja, es ist zumindest jetzt vor ein paar Wochen, irgendwie im April, Ende April, dieses Paper rausgekommen mit dem schönen Titel Possible Population 3 Signatures in the Halo of GNZ 11.
Die sollen nicht.
Ja, ich weiß.
Die sollen Certain Detection of. Sowas möchte ich hören, nicht immer Possible irgendwas.
So, und jetzt bitte findest mir das letzte Research Paper ever in the history of humankind, wo certain Findings draufsteht oder so, ja.
Ja, hast du recht.
Das hat es vielleicht früher mal gegeben, wo die low-hanging fruits noch da waren, die man sicher feststellen konnte, aber ich glaube, da ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Obwohl, wer weiß, das hat man wahrscheinlich früher auch schon gedacht. Naja, tut mir leid, nein, es ist kein Nachweis. Aber ich finde, es ist eigentlich kein reißerisches Paper, ganz und gar nicht. Es ist genau das, Possible Population 3 Signatures, und zwar nicht übertrieben. Nicht übertrieben. Also, das könnte wirklich sein. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Es könnte wirklich sein, dass das die ersten Population 3 Sterne sind,
okay,
die das James Webb da beobachtet hat, ja. Also, es ist ja oft so, dass man dann auch sagt, irgendwie so, wow, tentative, ich weiß nicht was, wenn überhaupt, mögliche Hinweise auf die vielleicht und so weiter und so fort, ja. Aber diesmal ist es schon besser.
Dann fangen wir mal damit an, dass du nochmal zusammenfasst, was Population 3 Sterne sind.
Genau. Also, wir haben Population 3 Sterne, die ersten Sterne, die sich jemals überhaupt im Universum gebildet haben. Ich sag's gleich. Es geht in dem Paper nicht um die allerersten Sterne ever, die sich gebildet haben. Es ist nämlich so, dass natürlich sich überall im Universum zum ersten Mal Sterne gebildet haben, aber unterschiedlich schnell und unterschiedlich bald, ja. In manchen Gebieten, da wo mehr Material da war, da wo das Universum ein bisschen dichter war von Anfang an, da hat es quasi angefangen und es ist so, wir haben den Urknall, ja, gefüllt mit Gas, extrem heiß, super, super heiß, zu heiß, dass man überhaupt durchschauen kann, ja, so heißer als ein Stern, und irgendwann, erst ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall, wird das Universum so kühl, dass es durchsichtig wird, also dann ist es quasi weniger als sternenheiß, und das ist der kosmische Hintergrund, die kosmische Hintergrundstrahlung, das erste Mal, wo das Licht quasi überhaupt durchkam, durch das dichte Universum, und dann geht's weiter und es wird größer und größer und es kühlt und kühlt und kühlt vor sich hin und es passiert nicht viel. Die Dark Ages des Universums, das ist eine Phase, die ungefähr vermutlich so an die 100 Millionen Jahre dauert, ja. Wir wissen es nicht genau, aber wir nehmen es an, dass es in den ersten quasi 100 Millionen Jahren nach dem Urknall, dass da einfach nur das Gas sich ausgedehnt hat und weiter abgekühlt hat. Weil zur Bildung von Sternen brauchst du kaltes Gas. Sterne können sich nur aus kaltem Gas bilden, weil das Gas muss sich quasi finden und zusammenklumpen, damit da überhaupt die Kernfusion einsetzen kann, damit da überhaupt irgendwas zum Leuchten anfangen kann. Ja. Und es geht jetzt um diese ersten Sterne, und die haben sich quasi als erstes gebildet, bevor noch am gleichen Ort mehr oder weniger andere Sterne da waren. Das ist das, was das bedeutet. Ja. Egal, wo ich jetzt bin, es können woanders schon Sterne entstanden sein, aber an dem Ort, an dem ich bin, ist meine Wasserstoffgaswolke, in der eigentlich nur Wasserstoff und ein bisschen Helium drin ist und sonst nichts. Ja. Die, wo zum ersten Mal dann dort diese ersten Sterne zum Leuchten anfangen. Und sie heißen Population 3 aus doofen astronomischen historischen Gründen, weil man zwei unterschiedliche Arten von Sternen quasi in der Milchstraße gefunden hat. Population 1, die so wie die Sonne sind, die hauptsächlich in der Sternenscheibe der Milchstraße leben, eher jüngere Sterne, die schon mehr schwerere Elemente haben. Das war Population 1. Und dann gibt's Population 2. Das waren Sterne, die offensichtlich ein bisschen anders waren, weniger schwere Elemente haben und drum älter sind. Man hat diese Populationen entdeckt, wie man das erste Mal sich Spektren von Sternen angeschaut hat, ja, also der Regenbogen des Lichts. Man hat das Licht von Sternen durch ein Prisma geschickt und dann wird das aufgesplittert in diesen Regenbogen und dann siehst du da diese dunklen Linien. Da fehlt Licht an ganz bestimmten Wellenlängen. Heute wissen wir, dass das die Wellenlängen von verschiedenen Materialien sind, und je tiefer die Linie, desto mehr Material ist da. Je mehr dunkle Linien da sind, desto mehr schwere Elemente. Ja, damals wusste man das alles noch nicht, und dann war so, aha, da gibt's diese Sterne, die sind jetzt so wie die Sonne und die haben ganz viele Linien und die sind da so überall in der Scheibe, und dann gibt's noch die anderen Sterne und die haben viel weniger Linien und die sind eher im Zentrum der Milchstraße oder rundherum, so in diesem riesigen Halo der Milchstraße. Ja, das sind irgendwie eher die Sterne, die schon früher sich gebildet haben. Und als man das dann herausgefunden hat, ne, sagen Population 2 früher, hätte man gleich einen Turnaround machen können, und sagen können, ach, blöde Idee, nennen wir die doch gleich anders. Aber nein, hat man nicht gemacht, sondern man hat sich dann gedacht, okay, Population 1, Sterne, die quasi jetzt im Universum leben oder erst vor kurzem entstanden sind, erst vor ein paar Milliarden Jahren entstanden sind vielleicht, ja. Population 2 Sterne, die schon länger her entstanden sind. Und dann muss es dann noch die allerersten Sterne geben, also die noch früher entstanden sind als Population 2. Und dann ist es logisch, dass man die Population 3 nennt. Blöde Idee, aber so war's.
Ja, aber es geht um die ersten Sterne, die existiert haben im Universum. Und die haben wir noch nicht gefunden bis jetzt.
Und wir haben die noch nicht gefunden, genau. Ja, wir haben die noch nicht gefunden, außer, es sei denn, wir haben sie jetzt tatsächlich in Beobachtungen des James Webb Space Telescope gesehen. Glaubt jetzt nicht, dass das James Webb einzelne kleine Lichtpunkte gesehen hat. Nein. Wir können natürlich in diesen riesigen Entfernungen da jetzt nicht irgendwie Einzelsterne auflösen. Das geht nicht. Was hat das James Webb gesehen? Okay. Wir haben das Ganze in GNZ-11. Könnt ihr euch erinnern?
GNZ-11.
Diese Galaxie,
ja.
Die das Hubble-Weltraumteleskop beobachtet hat sogar noch, ja? Der damals am weitesten entfernte Kandidatengalaxie, die man beobachtet hat, ja. Überhaupt, ja? War ein großer Star. Man ist dann nachher draufgekommen, die ist jetzt doch nicht ganz so weit weg. Also sie hat nicht eine Rotverschiebung von 11, sondern nur eine Rotverschiebung von 10,6. Fast. Also ja, der Unterschied ist marginal. Aber es ist eine Galaxie im ganz, ganz, ganz frühen Universum. Es ist nicht die erste Galaxie. Mittlerweile haben wir schon ein paar andere Galaxien gefunden, die noch weiter weg sind, also noch früher leben. Aber trotzdem ist GNZ-11 immer noch eine der ersten Galaxien im Universum, die wir kennen. Wir befinden uns hier bei einem Zeitpunkt von knapp über 400 Millionen Jahren nach dem Urknall.
Ja, das ist schon eine Zeit lang, aber wenn man jetzt irgendwie sich die allerersten Sterne anschaut, hätte ich ein bisschen früher damit gerechnet, aber...
Dadurch, dass die ersten Proposals, die fürs James Webb geschrieben wurden, ja, da muss man schon was wissen über das Ding, das man beobachten möchte. Und drum ist das jetzt eine dieser Galaxien, über die wir schon mehr wissen, weil die anderen, die noch weiter weg sind, die hat das James Webb ja erst gefunden und die muss man erst jetzt in weiterer Folge follow-upen, ja, und darum haben wir jetzt diese Galaxie hier, jetzt nicht die allererste, aber es ist eine der ersten und über die wissen wir einfach schon mehr und jetzt wissen wir noch mehr über sie. Also, es stimmt, 400 Millionen Jahre könnte man sagen, ja, was ist jetzt mit 100 Millionen Jahre, da sind ja schon 300 Millionen Jahre vergangen und da, diese Population 3 Sterne, die haben eine extrem kurze Lebenszeit, ja, das stimmt, das sind riesen Monstersterne. Aus verschiedenen Gründen, ja, die sind nicht so wie die Sterne, die jetzt entstehen, sondern sind viel, viel größer, viel mehr Masse und drum leben die auch nur extrem kurz. Die haben so ungefähr so, naja, so maximal 100.000 Jahre Lebenszeit, ja.
Das ist wenig.
Mal geben, 100.000 Jahre. Also es könnte natürlich sein, dass jetzt 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, dass wir da eigentlich schon fast zu spät sind. Wahrscheinlich nicht, weil das natürlich eben, wie vorher schon gesagt, nicht überall gleich mal die Sterne entstehen und dann keine mehr, sondern es dauert in unterschiedlichen Gegenden des Universums kürzer oder länger. Und die spannende Geschichte ist jetzt die, man hat diese Anzeichen für diese Population 3 Sterne, für diese ersten Sterne, eben nicht in GNZ, in dieser Galaxie drinnen gefunden, sondern außen rundherum.
Okay.
In einem Blob, in einem riesen Gasblob, der da ein paar tausend Lichtjahre von GNZ-11 entfernt sitzt, also quasi so das, was die Außenbereiche der Milchstraße wären, ja?
Ja, aber in unseren Außenbereichen haben wir Kugelsternhaufen. Sind das auch, ist das der Blob auch ein Kugelsternhaufen dort?
Naja, so genau kann man es jetzt auch nicht sagen. Es ist einfach ein Blob, der sich außerhalb von der eigentlichen Galaxie, die wir sehen, befindet. Das Ganze ist jetzt nicht so deutlich aufgelöst, dass man da, wie gesagt, irgendwie sieht, was genau da jetzt räumlich vor sich geht. Ja, man kann die zwei unterscheiden, dass es eben nicht an der Stelle ist, an der die Galaxie ist, sondern daneben. Ja, ich sehe die Galaxie und ich sehe schwarzen, leeren Raum um die Galaxie herum und dann diesen Blob daneben. Ja.
Okay, aber mehr wissen wir nicht.
Wir wissen schon mehr. Wir wissen nämlich, woraus dieser Blob besteht. Und das ist genau das, was James Webb jetzt gemacht hat. Nämlich ein Spektrum. NIRSPEC, dieser geile Spektrograph, der ein Bild macht und in jedem Pixel dieses Bildes bekommst du ein Spektrum. Das heißt, ich kann schauen, was ist jetzt in der Galaxie drinnen, was ist daneben, was ist in diesem Blob, was ist da überall drin, okay? Ich mache ein Bild von dieser Galaxie und von dem, was um die Galaxie drumherum ist, und dann sehe ich auf einen Blick, sehe ich gleich, was für chemische Elemente da drinnen sind.
Wasserstoff.
Ja. Gewonnen.
Ja, es was ist, sonst?
Man sieht GNZ-11 als hellen, sehr hellen Blob in diesem Spektrumbild quasi, ja. Und da ist Wasserstoff drinnen, da ist Helium drinnen und da ist Kohlenstoff drinnen.
Ja, aber ich dachte, es darf nicht mehr sein, weil die allerersten Namen
in der Galaxie. Wasserstoff.
Also Galaxie, okay.
Moment. In der Galaxie selber habe ich Wasserstoff, Helium und Kohlenstoff. Ja, also es ist kein besonders genaues Spektrum. Was man macht, ist, man schaut dann genau, wo wäre in dieser Galaxie, bei welcher Wellenlänge wäre jetzt das Licht von Wasserstoff, bei welcher Wellenlänge wäre das Licht von Helium, bei welcher Wellenlänge wäre das Licht von Kohlenstoff, und dann schaue ich mir genau diese Wellenlängen an und schaue, sehe ich da was oder sehe ich da nichts, so macht man das eigentlich. Ja? Und man hat gesehen, ja, da ist Licht von Wasserstoff, ja, da ist Licht von Helium, ja, da ist Licht von Kohlenstoff. Und das Spannende, daneben in diesem Blob, in diesem Helium-Blob, sieht man ein bisschen Wasserstoff, jede Menge Helium und keinen Kohlenstoff.
Okay, das ist ja das, was ich erwarten würde, wenn da wirklich die allerersten Sterne sind. Da darf ja nichts anderes sein.
Da darf nichts anderes sein, weil natürlich im Urknall ist kein Kohlenstoff entstanden. Da gab es keinen Kohlenstoff. Also die ersten Sterne haben diesen Kohlenstoff gemacht. Und ich finde das super spannend, weil du hast dann die Galaxie. In der Galaxie, da war es dichter, da war es mehr Zeug, das ist früher losgegangen. Die Sternentstehung, da sind schon lang die ersten Sterne entstanden, ja, die vielleicht immer noch am Leben sind, aber schon von anderen Sternen auch überlagert werden. Drum sehe ich da auch schon den Kohlenstoff. Da haben die ersten Sterne in GNZ-11, haben die ersten Sterne schon jede Menge Kohlenstoff erzeugt. Der ist dann schon wieder da, hat sich schon durchgemischt und ist schon in der nächsten Sterngeneration auch drinnen. Ja, also 300 Millionen Jahre hatten sie Zeit, da ist schon jede Menge passiert. Aber in diesem Gasblob außerhalb von GNZ-11, da geht's anscheinend, wenn's stimmt, geht anscheinend das mit der Sternentstehung gerade erst los. Und das ist quasi so ein, vielleicht etwas, was dann möglicherweise zu einem Kugelsternhaufen wird. Du hast recht, ja? Dass es eine Gaswolke gibt, wo gerade in dem Moment, wo wir sie beobachten, die ersten jungen Sterne, die ersten Population 3 Sterne, die ersten Sterne überhaupt in dieser Wolke, ja, in diesem Blob, da entstehen. Und die bringen dieses Helium zum Leuchten. Und drum sieht man dieses Helium so stark, weil das Helium lässt sich quasi leicht zum Leuchten bringen von dem Licht dieser ersten Sterne, ja. Und darum habe ich da diese starke Heliumemission. Aber wenn Kohlenstoff da wäre, dann würde der Kohlenstoff auch leuchten. Und das heißt, dadurch, dass ich da keinen Kohlenstoff sehe, aber in GNZ-11 schon, das ist, finde ich, schon ziemlich, ziemlich compelling.
Das klingt tatsächlich sehr überzeugend. Ich meine, ich habe auch mal vor einiger Zeit auch was zu den Erdpopulation 3 Sternen gemacht und dann recherchiert und eine Arbeit gefunden aus dem Jahr 2017 von irgendwelchen Leuten aus Indien, also nicht irgendwelche Leute, das waren schon Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das geschrieben haben.
Irgendwelche Leute aus Indien.
Nein, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber die haben tatsächlich auch irgendwie was modelliert, so Sternentstehung und so weiter. Ich habe jetzt die Details nicht mehr präsent und ich habe es auch damals nicht mehr teil verstanden, weil ich mit Sternentstehung kein Experte bin. Aber ich schaue nochmal, ob ich es für die Shownotes finde. Aber die haben auf jeden Fall gesagt, dass es nicht zwingend so sein muss, dass alle Population 3 Sterne so gewaltige Massen haben, sondern dass es durch verschiedenste Gründe passieren kann, dass der Entstehungsprozess quasi unterbrochen wird, dass du dann auch Population 3 Sterne kriegst, die ja so Sonnenmasse oder weniger haben. Und dass es nicht unmöglich ist, dass es heute, also wirklich in unserer Gegenwart, heute noch Population 3 Sterne gibt. Das Problem ist, dass man halt nicht weiß, wo die dann abhängen. Also die können laut ihren Modellen im Wesentlichen überall sein. Und da musst du halt jeden Stern einzeln anschauen und schauen, was ist da drin.
Ja.
Also das funktioniert dann nicht mehr so einfach.
Naja, das stimmt natürlich. Es könnte die schon noch geben. Wir wissen nicht, wie sie waren, weil wir eben noch keine gesehen haben. Also das sind alles nur Annahmen, die wir haben. Ja, es könnte natürlich sein, dass da irgendwie auch kleinere Sterne entstanden sind. Aber das ist genauso, das ist ein bisschen so wie bei den weißen Löchern. Das fragen mich die Kinder ja auch immer. Wenn man was nicht sieht, ist wahrscheinlich, dass es das dann halt vielleicht doch nicht gibt. Ne? Also die Frage ist, wo sind die? wenn es die noch gibt, wenn es die in der Milchstraße noch gibt. Ich meine, wir haben mittlerweile 2 Milliarden Sterne in der Milchstraße beobachtet und untersucht.
Naja, aber 198 Milliarden
ist es keiner. Ja, eh. We are the 99%. Ja, ja. Na, wirklich. Also wir kennen 1% der Sterne der Milchstraße. Gut. Ja, nein, stimmt. Es könnte die natürlich geben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur ein bestimmtes kleines Eck in der Milchstraße untersucht haben, sondern dieses 1% ist ein gutes Sample. Das ist so wie bei einer Umfrage, ja? Man sucht sich Sterne aus, natürlich jetzt nicht nach ihren Lebenserfahrungen oder so, nein, das nicht, aber man versucht natürlich da überall Sterne zu beobachten und verschiedene Sterne und so weiter und so fort, ja? Also, dass da jetzt überhaupt keiner, auch nur annähernd, irgendwie da dabei war, finde ich, macht die Sache schon ein bisschen ungewöhnlich. Oder zumindest, es heißt, dass jetzt keine größeren Mengen an kleineren Sternen da entstanden sind, ne? Kann natürlich schon sein, dass irgendwo irgendwas passiert ist und dann irgendein, keine Ahnung was, ja, Sternwind da irgendwie durchgeflogen ist und der diesen Stern, der da gerade dabei war, Masse anzusammeln, da daran gehindert hat und das, dann ist es doch ein kleinerer Stern geworden. Ja. Warum sollen die überhaupt so groß sein? Warum? Naja, erstens, weil damals alles viel kleiner und alles viel dichter war. Das heißt, es war viel leichter, viel mehr Material quasi anzusammeln, aber auch hauptsächlich wegen dem Gewicht dieser schwereren Elemente, ja. Wenn du eine Wolke, eine Gaswolke, Wasserstoffgaswolke hast, wo schon schwere Elemente drin sind, dann kommt's da früher zu diesem Gleichgewicht, wo dann der Stern quasi zum Leuchten anfängt und das Material quasi wegdrückt und schon ein fertiger Stern ist, ja. Diese schweren Elemente, die drücken quasi, weiß nicht, wie ich es jetzt gut beschreiben soll, ja. Die machen das Ganze schwerer und ohne die schweren Elemente kann mehr Material sich ansammeln, bevor es dazu kommt, dass diese Kernfusion beginnt. Macht das Sinn? Mit den schweren Elementen drückt den Stern quasi noch schon früher mehr zusammen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass so Wasserstoff und Helium auch Wärme nicht so gut loswerden kann wie die anderen genau. Elemente, weil die halt weniger Elektronen haben und du brauchst halt irgendwelche Elektronenübergänge, damit du die Energie loswerden kannst und da mit den 1 oder 2 Elektronen, die Wasserstoff und Helium haben, kriegst du nicht so viele Energieübergänge zusammen. Das heißt, Wasserstoff-Helium-Wolken sind tendenziell wärmer als andere und du brauchst halt mehr Masse, wenn du die dann zusammendrücken willst. Und da fehlt dir halt dann, ja, das andere.
Genau, das ist auch natürlich ein wichtiger Effekt. Ja. Du hast da diese schweren Elemente, die können viel mehr abstrahlen, ja, die haben viel mehr Möglichkeiten, Licht zu erzeugen und drum ihre Energie quasi loszuwerden, ja. Im Endeffekt, man kann sich das natürlich quasi durchrechnen, man macht da einfach Modelle und kommt drauf, dass wenn ich eine riesen Gaswolke habe, in der keine schweren Elemente drin sind, dann führt das dazu, dass da einfach riesen Sterne entstehen. Es ist schon noch eine Verteilung an verschiedenen Sternen, die da entsteht, wie immer bei der Sternentstehung. Es entstehen immer kleinere, mittlere, größere Sterne. Ja, das ist diese Massenfunktion, die verschieden verteilte Massen an Sternen, die da entstehen. Aber es ist eben eine ganz andere Massenfunktion, die da bei diesen ersten Sternen entsteht. Und es ist eben nicht jetzt so, dass da hauptsächlich kleine Sterne entstehen, wie normalerweise oder wie im heutigen Universum, sondern dass da hauptsächlich große Sterne entstehen. Top-heavy nennt man das, ja. Und wenig kleine. Es sind vermutlich schon auch kleine entstanden, aber wer weiß, vielleicht sind die dann irgendwie.
Ja, die sind halt irgendwo, aber wir wissen es halt nicht, wo sie sind.
Vielleicht sind die irgendwo, wer weiß, ja. Man kann diese Population 3 Sterne ja vermutlich auch schon, weil es eben auch welche gibt, die nicht ganz so riesig sind und ganz so kurz leben, bis zu einem gewissen Zeitpunkt in Galaxien ja auch weiterverfolgen eigentlich in dem Fall. Kommt immer noch an, von welcher Richtung man sieht. Bis ungefähr so, man weiß es nicht genau, aber man nimmt an, dass so ungefähr bis zu einer Rotverschiebung von 3, also bis zu, sagen wir mal, 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall, dass das das Zeitfenster ist, in denen Population 3 Sterne existieren, in Mengen, die man nachweisen kann, ja. Mhm. Das heißt, ich brauche gar nicht jetzt zu Rotverschiebungen von 10, 11, 12 gehen. Aber in diesen Galaxien am Anfang, da waren natürlich noch viel mehr von diesen Populationen drei Sternen da, klar, und da sind sie leichter zu finden. Also natürlich suche ich in denen zuerst, ja, natürlich suche ich in einer Galaxie am Anfang des Universums zuerst, wenn ich das kann, und das können wir jetzt mit James Webb, ja, weil es dort doch, obwohl sie schwerer zu finden sind, im Endeffekt auch leichter ist, sie zu finden, weil es da noch ganz viele gab. Wenn ich in einer Galaxie etwas später, wenn da noch welche drinnen sind, die muss ich da ja irgendwie herauskitzeln, ja. Und das ist nicht so leicht. Und das ist dann auch mit sehr vielen Unsicherheiten, sehr vielen Annahmen und so weiter behaftet. Das heißt, da kann man noch weniger sicher sein, dass man sie gefunden hat wahrscheinlich. Ja,
ja, aber ich bin gespannt. Ich meine, das ist ja, was du gerade beschrieben hast mit diesem Blob. Das klingt ja nach etwas, wo man, wenn man da jetzt noch ein paar Beobachtungen nachschiebt, relativ schnell sich relativ besser sicher sein kann.
Ja, und da werden auf jeden Fall, bin mir hundertprozentig sicher, dass da Beobachtungen nachkommen. Es sei denn, das Proposal ist richtig schlecht geschrieben, und warum sollte es das sein? Ja, dann kann man das eigentlich nicht ablehnen. Sowas ist eigentlich, das muss man eigentlich fast machen. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie nur diesen Klumpen beobachtet haben, sondern sie haben ja auch natürlich versucht zu modellieren, was da passiert ist. Ja. Also das, oder was da gerade passiert, was diese Menge an Energie, weil ich sehe das Licht, ich messe durch die Menge an Licht, die ich sehe in dieser Helium-Emission, messe ich, wie viel Zeug ist da überhaupt da? Ja, ich sehe zwar nur das Licht des Heliums, das zum Leuchten gebracht wird durch die Sterne, aber ich kann durch die Menge an Heliumleuchten, die ich sehe, quasi dann zurückschließen, wie viele Sterne sind da möglicherweise da dahinter, ja? Okay. Dieser Klumpen leuchtet so hell, oder das, was diesen Klumpen zum Leuchten bringt, ist so hell wie fast 10 Milliarden Sonnen.
Okay.
Das ist hell. Aber es ist eben so, weil das diese mega, mega Monstersterne sind. Man nimmt an, dass so eine typische Masse von so einem ersten Population 3 Stern 500 Sonnenmassen sind, ja. 500 mal die Masse der Sonne. Die gibt's eigentlich heute jetzt nicht mehr, diese Sterne, ja. Die, also nicht nur, dass sie keine schweren Metalle enthalten, sondern keine schweren Elemente, sondern überhaupt, ja. Sterne dieser Masse gibt's nicht. Jetzt, das ist zu viel.
Ja.
Das war eine typische Sternenmasse, und die leuchten natürlich auch viel, 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 viel heller, als sie quasi schwer sind. Ja, die sind viel zu hell für ihr Gewicht, und im Endeffekt, wenn du das zurückrechnest auf wie viele Sterne sind da ungefähr da, wie viel Masse, ist wahrscheinlich 200.000 mal die Masse der Sonne, und bei 500 Sonnenmassen pro Stern, also werden nicht alle 500 haben, aber mehr oder weniger, kommst du auf ungefähr 1000 Sterne. Ja,
ja, das ist so, ja, schon weniger als ein Kugelsteinhaufen.
Ja, genau. Also vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht sind es ein paar weniger. Da entstehen ja dann nachher vielleicht auch noch andere, aber es ist eigentlich ein kleines Grüppchen von Sternen. Ja, es sind diese 1000 Sterne, wo natürlich jeder ein Monster ist, die da dieses Helium zum Leuchten bringen, und die wir dann irgendwie 13,5 fast Milliarden Jahre später von der Erde aus sehen können. Ja. Ich meine, es ist natürlich, wir sehen die Sterne nicht, wir sehen nur dieses Helium, das leuchtet. Es könnte auch sein, dass das natürlich das was anderes, dieses Helium zum Leuchten bringt, aber was sollte das sein? Ne? Mhm. Es könnte ein schwarzes Loch sein, und es gibt ja auch Spekulationen, dass in GNZ-11 möglicherweise sich da gerade ein supermassereiches schwarzes Loch bildet, also es gerade in Entstehung ist in dieser Galaxie. Gab es ein anderes Paper drüber, gab es andere Indizien dafür, auch alles noch ein bisschen schummrig, aber möglicherweise gibt es da einen AGN, einen aktiven Galaxienkern. Könnte der nicht vielleicht das Helium zum Leuchten bringen? Na, das ist zu weit weg. Der ist im Zentrum von dieser Galaxie. Und das ist irgendwie 3 Kiloparsec, also ja, 10.000 Lichtjahre fast, na, 7, wie auch immer. Ich kann nicht kopfrechnen anscheinend. Auf jeden Fall zu weit entfernt von dem schwarzen Loch, dass dieses schwarze Loch sein könnte, was diesen Energieoutput liefert, dass dieses Helium zum Leuchten bringt. Ne? Jetzt gibt's noch die zusätzliche Möglichkeit, dass sich in diesem Klumpen gerade ein schwarzes Loch bildet.
Okay.
Oder noch spannender, es könnte natürlich beides sein. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir hier nicht nur die ersten Sterne beobachten, sondern dass wir hier quasi eine Galaxie beobachten, eine kleine Galaxie beobachten, die sich da gerade bildet, indem sich da gerade ein schwarzes Loch quasi durch den direkten Kollaps des Gases, ja, bildet und dann noch ein paar Population 3 Sterne außen rundherum. Ja? Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein.
Ein Population 3 Loch.
Eine Population 3 Loch, ja. Also das wäre quasi Textbook Observation Interpretation, ja. Das wäre so, okay, was passiert? Da ist gerade anscheinend ein schwarzes Loch dabei, das sich bildet, das direkt aus der Gaswolke entsteht, ohne dass vorher Sterne entstehen, die dann explodieren und zu schwarzen Löchern werden und verschmelzen und so weiter. Ja, das dauert ja zu lang für die Bildung dieser supermassereichen schwarzen Löcher. Aber so glauben wir, dass das passiert, ja. Dass da das Gas quasi direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert und dann drumherum oder gleichzeitig oder wie auch immer die ersten Sterne entstehen, ja. Ja, es klingt fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, oder?
Es kann ja auch was gut klingen, was gut ist.
Ich habe dich anscheinend überzeugt, oder? Ja, also obwohl es nicht mal meine Arbeit ist. Ich meine, ja, es ist immer solche Sachen, solche Beobachtungen. Ich meine, ja, 13,5 Milliarden Lichtjahre, ja, das ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Natürlich. Aber ich finde, es schaut wirklich plausibel aus. Die Daten schauen plausibel aus.
Ja, es klingt gut. Und du wirst dem folgen.
Ich werde ihm auf jeden Fall folgen. Ich meine, ja, jetzt ist mal das Paper raus. Jetzt muss man natürlich dann da, oder wahrscheinlich haben sie schon das letzte Mal ein Proposal eingereicht bei der letzten Deadline, vermutlich, ne? Weil das haben sie ja schon gewusst, bevor das Paper raus war. Ist wahrscheinlich schon beantragt, ja. Aber es wird vermutlich trotzdem, naja, weiß ich nicht, noch ein Jahr dauern oder so, bis dann Follow-up kommt.
Ja, in dem Jahr sind wir ja noch da.
Nein! Ja, okay.
Ja, aber coole Forschung. Gut gemacht. Wer auch immer das gemacht hat, gut gemacht.
Ja, ein Italiener war das, glaube ich. Ich habe seinen Namen. Shit, ich war. Maiolino. Roberto Maiolino. Gut gemacht, Roberto.
Ach Gott, mein Italienischkurs ist schon so lange her, als ich in der Schule gehabt habe. Das heißt, gut gemacht auf Italienisch. Bueno, bueno.
Das ist Spanisch. Ja. Aber macht's nicht.
Buenissimo.
Bravo, könnte Bravo. Man sagen.
Okay, also mein Google sagt mir jetzt gerade ben fatto.
Ben fatto, gut gemacht. Ja, stimmt. Geht auch, ja. Gut gemacht, Roberto.
Ja, wollen die Leute was wissen von uns?
Ah, die Leute wollen allerdings, also ich muss mich jetzt wieder ein bisschen beruhigen, jetzt ist mir schon ganz heiß geworden, ich meine bei der Vorstellung der ersten Sterne, boah,
ja. Ja. Ich hab wirklich krank, Husten und ist Fieber gemessen bei dir.
Ja, na, das ist vielleicht auch der heiße Tee, den ich währenddessen da immer irgendwie vor mich hin gluckse. Also ja, es gibt Fragen, natürlich. Und es gibt das am Anfang schon angekündigte Follow-up zur Virengeschichte. Es hat uns nämlich Reik geschrieben.
Ja, der die letzte Frage zu den Viren gestellt hat in der letzten Folge.
Der auch die letzte Frage zu den Viren gestellt hat, aber mit deiner Antwort nicht ganz zufrieden war.
Ja, das ist nicht mein Problem. Nein, bitte.
Kann passieren. Nein, also er sagt, wahrscheinlich habe ich jetzt bei euch den Ruf als nerviger Besserwisser, denn ich komme mit 10 hoch minus 7 Meter Virengröße und 10 hoch 16 Meter pro Lichtjahr auf 10 hoch 34 Viren in 100 Milliarden Lichtjahren. Nicht auf 10 hoch 31. Hast du dich in deinem Buch verrechnet?
Nein, aber wenn du 10 hoch 31 nimmst und 100 Nanometer nimmst und 10 hoch 31 mal 100 Nanometer ausrechnest, ist das Ergebnis irgendwas in der Größenordnung von 10 hoch 24 Meter. Und ich habe es jetzt gerade nochmal bei Wolfram Alpha eingegeben, damit man das live vorrechnen kann. Da ist 10 hoch 31 mal 100 Nanometer 100 Millionen Lichtjahre, das hatte ich gesagt.
Ich glaube, der springende Punkt ist, es ist vollkommen wurscht. Es sind viele. Ja. Es sind viele und es geht weit hinaus. Ja. Und genau das sagt Reik auch, dass er nicht, er will kein Besserwisser sein. Und es ging ihm eigentlich bei der Frage nicht so sehr um die Viren, sondern um die Größe des Universums, weil nämlich er immer gedacht hätte, dass das Universum 13,8 Milliarden Lichtjahre groß ist, weil der Urknall 13,8 Milliarden Jahre her ist und anscheinend ist das nicht der Fall und er möchte jetzt wissen, wieso und woher man das weiß.
Wir sollten einfach diese Fragen irgendwie mit dem beobachtbaren Universum und mit dem Mittelpunkt des Universums, sollten wir mal hinten dranhängen, weil die haben wir, glaube ich, schon oft beantwortet. Auf jeden Fall in unserer Spezialfolge über die Kosmologie. Gut, die ist auch schon jetzt fast 5 Jahre her, aber müssen wir eine neue machen. Aber
5 Jahre, so lange machen wir das doch noch gar nicht.
Ja, aber das war Folge 10 damals, die haben wir ziemlich früh gemacht, die Spezialfolge Kosmologie. Okay. Ja. Oh, okay. Aber also die Frage, warum das Universum, obwohl es 13,8 Milliarden Jahre alt ist, größer als 13,8 Milliarden Lichtjahre ist, die haben wir auch schon beantwortet, aber du kannst es sicherlich nochmal beantworten.
Weil es sich ausdehnt,
ja.
Raik, weil es sich ausdehnt. Und zwar jede Menge dehnt sich aus in der Zwischenzeit. Ja, es ist vor 13,8 knapp Milliarden Jahren explodiert, darf man nicht sagen, ne? In einem Hot Dense State gewesen und hat sich danach rasant ausgedehnt. Und natürlich ist es in der Zeit, die das Licht bis zu uns geflogen ist, weiter expandiert.
Genau.
Und weiter und weiter und weiter. Das heißt, die Dinge, wo das Licht 13,8 Milliarden Jahre bis zu uns braucht, die können wir gar nicht sehen. Aber egal, 13,7, wie auch immer, die ersten Dinge, die wir sehen, ja, die sind mittlerweile schon viel, viel weiter weg. Und wir können sie aber dann natürlich nicht mehr sehen, weil wir sehen sie ja nur so, wie sie vor diesen 13,7 Milliarden Jahren waren. Ja? Und damals waren sie eben näher an uns dran. Sie waren eigentlich irgendwann dazwischen mal 13,7 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, aber weder zu dem Zeitpunkt, als wir sie beobachtet haben, noch jetzt. Zum Zeitpunkt, als wir sie beobachtet waren, waren sie viel näher an uns dran. Dann hat sich das Universum quasi mit ausgedehnt, mit dem Licht. Das Licht fliegt und fliegt und fliegt. Das Universum wird größer und größer und größer. Dann war es irgendwann 13,8 Milliarden Jahre groß, aber da war das Licht noch lange nicht bei uns. Ja, es fliegt weiter, das expandiert, fliegt, expandiert. Und dann kommt das Licht bei uns an und in der Zwischenzeit ist aber der Rest des Universums schon viel, viel größer geworden. Ja. Und man nimmt an, es ist ungefähr noch ein Faktor, was, 3 oder 4, also was, 42 Milliarden Lichtjahre ist der Radius, also der Durchmesser.
Nee, sind 100, knapp ich gesagt habe.
100, ja. 96 Milliarden Lichtjahre ist der Durchmesser. Das heißt, ja, mit 100 Milliarden Lichtjahren wärst du schon aus dem beobachtbaren Universum draußen, aber da ist natürlich trotzdem kein Ende, sondern das ist ja nur das beobachtbare Universum, also das, wo wir quasi schon mal Licht beobachtet haben aus diesem Bereich. Jetzt auch nicht mehr, aber halt von früher, ne? Das heißt aber nicht, dass es dann, dass unsere Virenstange da irgendwie an ein Ende stößt, sondern dann ist die halt im restlichen Universum drin, das genauso da ist, nur dass wir noch nicht beobachtet haben. Also zur Frage, wie groß schätzt man die wirkliche Größe des Universums? Ja, unendlich, ne?
Wissen
also,
wir nicht, ja. Man, keine Ahnung.
Wissen wir nicht, wenn man alles.
Theoretisch könnte auch unmittelbar hinter dem Beobachtbaren eine große Mauer sein.
Ja, da würde man aber sehr, sehr viele Ziegel brauchen, ja, für diese Mauer.
Ja. Nein, also es ist nicht wahrscheinlich, dass es so ist, aber ja, wir wissen nicht, wie groß das Universum insgesamt ist. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Wir wissen, dass das beobachtbare Universum ungefähr 100 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser ist, weil es sich ausdehnt.
Vielleicht müssen wir wirklich so Soundbites machen. Vielleicht müssen wir so die am häufigsten gestellten Fragen irgendwie einfach mal zusammenfassen und die dann irgendwo abrufbar machen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann klickt euch da mal durch.
Ja, das war die Idee, warum wir damals diese Kosmologie-Folge gemacht haben.
Na, vielleicht muss man sie einfach nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung.
Vielleicht was für die Sommerserie.
Pinnen. Oder
unsere Sommerurlaubssachen, ja. Na, klären wir später noch. Gibt's noch eine Frage?
Ja, klären wir noch. Ja, es gibt noch einige Fragen. Eine sehr gute Frage auch kommt noch von Johannes, die auch was damit zu tun hat. Mhm. Und der sich die Frage stellt, wie das ist, wenn man jetzt ein Teleskop hätte, mit dem man wirklich bis an den Anfang der Zeit, also 14 Milliarden Lichtjahre weit blicken könnte, müsste man nicht dort, wo wir halt eigentlich nur Leere sehen, wo nichts ist, eigentlich den Ausgangspunkt des Universums beobachten können, ne? Und müsste es dann nicht eigentlich quasi überall das gleiche Bild sein, das wir sehen, weil ja das Universum quasi überall in einem einzigen Punkt begonnen hat, ja. Und weiter, sagt er noch, gibt es da nicht auch eine Grenze, an der man selbst mit dem besten Teleskop nichts mehr beobachten könnte, weil eben alles zu stark verzerrt ist, weil ja quasi alles immer kleiner und kleiner, also am Himmel immer größer und größer wird und dann irgendwann ist der ganze Punkt über den ganzen Himmel verteilt. Und woher soll man denn wissen, wo diese Grenze ist? Also sieht man irgendwann dann nur mehr ein blurry, ein unscharfes, verzerrtes Bild.
Ja, dann beantwortet das doch mal gut.
Fand ich eine sehr gute Frage, gut durchdacht eigentlich. Die Sache ist halt eben die, dass wir nicht bis ganz an den Anfang schauen können, weil da das Universum nicht durchsichtig war. Und genau dieser Punkt, von dem du sprichst, also dieser, naja, es war kein Punkt mehr, sondern ein bisschen größer, aber das Früheste, was ich zurückschauen kann, dieses Bild, das quasi überall ist, wo wir eigentlich nur Leere sehen und das auch mehr oder weniger überall gleich ist, das ist genau die kosmische Hintergrundstrahlung.
Genau.
Das ist genau dieses Bild, das wir überall sehen, wenn wir in alle Richtungen schauen, eben halt nur mit Mikrowellen. Teleskop, weil die Lichtwellen schon so stark langgezogen, so stark rot verschoben sind, dass sie von diesem 3000 Grad heißen Inferno zu dem Zeitpunkt, wo das Universum durchsichtig geworden ist, nur mehr diese 3 Grad Kelvin übrig sind. Aber ja, rein theoretisch schon, aber eben nur bis zu dieser Grenze. Und alles, was dahinter ist, da war das Universum zu heiß. Da war das quasi das Universum so heiß wie das Innere eines Sterns und da kommt kein Licht durch. Da gibt es quasi kein Hinschauen und kein Durchschauen, ja. Und dass Dinge immer größer werden, ja, das stimmt auch und das können wir auch beobachten. Wir schauen hinaus und sehen, Galaxien werden immer kleiner und kleiner, weil sie immer weiter und weiter weg sind. Aber irgendwann kehrt sich das um. Und irgendwann nach, jo, das ist auch schon im frühen Universum, aber man kann das leicht ausrechnen, ja, das ist einfach die Skala am Himmel, die ich quasi sehe und wie groß die Entfernung wirklich ist. Das kann man sich mit kosmologischen Modellen, gibt's Webseiten, ja, wo man sich das, ein Cosmology Calculator, wo man sich das ausrechnen kann. Ich sehe, irgendwann werden diese Galaxien, obwohl sie weiter und weiter weg sind, nicht mehr, zumindest nicht mehr kleiner. Also sie werden nicht wirklich jetzt riesengroß, aber sie werden langsam, sie werden nicht so viel kleiner, wie sie kleiner werden sollten, aus Grund ihrer Entfernung, ja. Mhm. Das heißt, es sind Galaxien im frühen Universum, ab einer Rotverschiebung von, weiß ich nicht, Hausnummer 3 oder so, ja, sind die dann eigentlich wieder fast besser zu sehen, weil ich nicht eine hohe Auflösung brauche, weil sie quasi wieder langsam wieder ein klein wenig größer werden oder erscheinen, ja, nur sie erscheinen nur größer. Also das ist tatsächlich so. Es geht halt nicht zu diesem Punkt zurück, wo dann alles so vergrößert am Himmel so verzerrt ist, ja, wie Johannes das jetzt gerade beschrieben hat, aber an sich ist das kein falscher Gedanke, sagen wir mal so.
Okay.
Und dann gibt's noch zwei Fragen von Mira, die ich ausgewählt habe, weil sie so einen schönen stellaren Namen hat. Und weil sie eine Frage stellt, die du beantworten kannst, nämlich ihre Frage ist, sie hat uns 4 Fragen geschickt, aber hier ist mal eine davon. Warum gibt es in den bekannten festen Himmelskörpern kaum Kohlenstoff, aber dafür sehr viel Silizium, wenn doch Silizium ein höheres Element im Periodensystem ist? Das heißt, Silizium, na, ist schwerer, das zu erzeugen in Sternen. Sollte eigentlich viel mehr Kohlenstoff da sein. Ist ja auch im Universum generell viel mehr Kohlenstoff da. Wieso ist es aber in den Asteroiden und so weiter andersrum?
Ich überlege gerade, ob ich das wirklich so auf die Schnelle beantworten kann. Also ich weiß mal nicht, was genau mit bekannten Himmelskörpern gemeint ist. Also wenn wir uns anschauen, wie die Erde oder der Mars oder sowas, diese Himmelskörper aufgebaut sind, dann haben wir halt innen drin das Schwere, also sowas wie Eisen und Gold und alles andere, schwere Klump, und außen eben das Leichtere, ganz außen das ganz Leichte, also ganz außen ist in dem Fall die Atmosphäre, da schwirrt halt das ganz leichte Zeug rum, das halt dann in Form von Gasen darum liegt, aber weiter innen ist das ganze Material, aus dem die irgendwie entstanden sind, so im Wesentlichen, ja, nach Gewicht, wenn man so will, auch nach gewissen chemischen Eigenschaften, aber auch halt nach Gewicht aufgespaltet, weil das Schwere ist nach innen gesunken und ja, und das ganze Siliziumzeugs ist halt dann weiter außen geblieben. Und warum da kaum Kohlenstoff drin ist, also es wird schon noch Kohlenstoff drin sein. Ich habe jetzt Zahlen gerade im Kopf, ich weiß jetzt nicht, welche Verbindungen es da gibt von Silizium, Kohlenstoff, was auch immer, da wird schon jede Menge Kohlenstoff auch drin sein im Inneren der Erde. Aber dass wir im Inneren der Himmelskörper vor allem eben so Zeug wie Eisen, Silizium und so weiter sehen, liegt halt daran, dass das Orte sind, wo sich sowas ansammelt. Weil Eisen ist ja dann quasi ein noch höheres Element im Periodensystem, aber ist halt auch in großen Mengen im Inneren solcher Himmelskörper. Und das liegt halt einfach daran, dass das die Orte sind, wo sich sowas sammelt. Das ist genauso wie, kannst du auch fragen, warum finden wir in der Antarktis so viele Meteoriten? Ja, nicht, weil es da so viele gibt, sondern weil die halt da von den Gletschern irgendwie von unterm Eis alle zusammengeschoben werden. Und dann, wenn das Ganze, der Schnee irgendwie sich zurückzieht, dann liegt da halt ein ganzer Haufen Meteoriten rum. Und das Innere vom Planeten ist der Ort, wo sich solche Elemente ansammeln. Das wäre jetzt meine Antwort. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine gute Antwort war. Hast du eine bessere Antwort?
Nein.
Okay, na, dann müssen wir die nehmen.
Ja, ich war sehr das Beispiel da, die Zusammensetzung von dem Mond und dem Mars in der Kruste da irgendwie angeführt.
Sonst soll Mira nochmal schreiben, dann kann sie sagen, ob ihr das gefallen hat oder ob das nicht gefallen wird. Sonst müssen wir genauer recherchieren. Jetzt weiß ich, dass die Frage gibt, dass du dir gestellt hast hier im Podcast, und dann kann ich in meinem nächsten Mal noch genauer schauen.
Es ist ja jede Menge Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen, ja auch zum Beispiel in interstellaren Wolken. Ja? Also es könnte wirklich sein, dass es einfach diese Elemente die sind, die sich eben dort in den großen festen Dingen im Weltraum ansammeln, und dass das der Grund ist, warum man da mehr von ihnen findet als von den anderen, die halt so noch weiter draußen rumschwimmen. Okay.
Was war denn die zweite Frage? Du hast von 2 Fragen vorhin gesprochen, Ruth.
Ah, stimmt. Die zweite Frage, eine gute Frage. Woher weiß man, dass unser Universum ein geschlossenes System ist?
Ja, ist es ja eigentlich nicht unbedingt.
Ist es nicht. wissen wir nicht. Ist es nicht. Also, naja, also sie führt das noch ein bisschen weiter aus um die dunkle Energie, ne? Weil die dunkle Energie, die nimmt zu und es kommt mehr Energie dazu. Ja, das ist genau die Expansion des Universums. Und irgendwas treibt die Expansion an und Expansion heißt ja eigentlich quasi mehr Energie. Also ja, das Universum gewinnt eigentlich an Energie. Es ist ziemlich höchstwahrscheinlich kein geschlossenes System, weil der Begriff in der Physik, der Begriff des geschlossenen Systems betrifft ja ein Ding, das man quasi nach außen hin abgrenzen kann.
Ja.
Das Universum kannst du ja eigentlich gar nicht nach außen hin abgrenzen, weil es unendlich groß ist und weil es vermutlich, ja, und weil es kein Außen gibt, mehr oder weniger. Also der Begriff des geschlossenen Systems ist jetzt eigentlich, naja, wie soll man sagen, vom Konzept her zu klein fürs Universum, ja.
Genau, also das gilt für Systeme im Universum, wo wir sagen können, das ist jetzt abgeschlossen, so wie wir sagen, keine Ahnung, die Erde ist in gewissen Bereichen ein abgeschlossenes System oder das, was in einem Labor passiert, ist ein abgeschlossenes System. Da funktioniert dann eben sowas wie Energieerhaltung und solche Sachen, aber fürs Universum als Ganzes ist das ein Konzept, da muss man sich, wenn man es anwenden will, genau überlegen, ob man es wirklich anwenden kann oder nicht.
Ja, das Universum kann tun und lassen, was es will.
Ganz genau. Das ist der neue Untertitel von unserem Podcast.
Oh yeah.
Und was das Universum jetzt tun will, ist über Science Fiction zu reden. Denn wir haben wieder ein schönes Science-Fiction-Thema, das Evi uns gebracht hat. Und Evi ist jetzt auch schon hier im Podcast, weswegen auf die Begrüßung Hallo Evi vermutlich eine Antwort kommen wird. Hallo Evi.
Hallo.
Die Vorhersage war korrekt.
Hallo, hallo. Ja.
Freust du dich, dass du jetzt auch endlich mal eine korrekte Vorhersage machen konntest, Florian?
Ich habe schon viele, ich habe einen Planeten vorhergesagt erst und den hat es gegeben.
Ja. Was?
Ja, das ist ein anderes Welchen? Thema. Beta Pictoris. Wo?
Hast du vorhergesagt?
Auch. Also es haben Leute vor mir vorhergesagt, dass es sie geben kann. Und ich habe dann nochmal vorhergesagt, ja, ich komme auch zu dem Schluss, es könnte ihn geben.
Das Thema der nächsten Folge, der Größenwahn des Florian F.
Ja, ach, das war eine schöne Forschungsarbeit, vielleicht stell ich dir mal vor. Aber wir reden jetzt nicht über Forschung, wir reden über Science Fiction. Evi, was hast du dir ausgesucht für diese Folge?
Ja, ich habe heute einen Film mitgebracht, oder eigentlich gibt es da mehrere Filme davon und ich glaube, den kennt sogar Ruth. Wahrscheinlich hat auch gesehen. Also
zur Abwechslung.
Ja. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man den kennt. Ja? Also zumindest einen von diesen vielen, die es da gibt. Und zwar geht es um den Planet der Affen.
Oh ja, den kenne ich.
Yes, ja, endlich.
Aber es gibt viele.
Ja, richtig. Den ersten, den gab es schon 1968, den werden die meisten kennen, Planet der Affen mit Charlton Heston. Der ist ja wirklich ein Meilenstein der Science Fiction. Insgesamt gibt es ja 9 Filme. Also es gab dann in den 70ern fast jedes Jahr irgendwie einen neuen Planet der Affen. Also Rückkehr zum Planet der Affen, die Flucht vom Planet der Affen, die Eroberung, die Schlacht und so weiter. Es gab dann auch eine Neuverfilmung dann 2001. Also da war dann lange Pause. 2001 hat sich dann Tim Burton daran gewagt und hat dann nochmal Planet der Affen gemacht, was ich jetzt nicht so ganz gelungen fand. Aber es hat dann 2011 eine Trilogie begonnen, Planet der Affen Prevolution, Revolution, Survival. Und jetzt ganz neu im Kino ist gerade New Kingdom. Also es ist jetzt quasi der vierte Teil von dieser letzten Serie da jetzt im Kino.
Ich glaube, ich habe von dem ganzen Zeug, den dazwischen, den 2001, den habe ich mal gesehen. Und ich glaube, so ausschnittweise den allerersten. Und ich glaube, das den ersten von diesem Revolution-Dings ist. Aber sonst bin ich da relativ ahnungslos.
Revolution hat er wirklich geheißen. Da hat sich jemand was ausgedacht.
Ja, genau, ja, richtig. Ja, ich werde mich auch hauptsächlich auf den ersten Film beziehen, jetzt also von 1968, der ja auch im gleichen Jahr wie 2001 ins Kino kam. Das finde ich irgendwie total cool, dass da zwei so wegweisende Science-Fiction-Filme da im gleichen Jahr ins Kino gekommen sind. Und ja, dann eher auf den 2011, also auf Prevolution, Planet der Affen. Es gibt übrigens momentan 1-9, also die ganzen Filme auf Disney Plus zum Streamen. Also ich habe da schon ein bisschen begonnen, am Wochenende wieder reinzuschauen. Und ganz aktuell ist auch auf Arte eine Doku zu sehen über Planet der Affen. Also da werden über alle Filme gesprochen, so eben das als Meilenstein der Science-Fiction gesehen und ist sehr interessant, also ich habe mir die angesehen und war es wirklich sehr spannend, dass man wirklich so von Anfang an sieht, dass eigentlich war 1968 nur als Unterhaltungsfilm geplant und der dann aber eigentlich viel weitere Kreise gezogen hat und der eigentlich auch sehr politisch ist. Also ich habe das gar nicht so in Erinnerung gehabt. Also ich habe den Film ja von 1968 das erste Mal so, ja, ich glaube so als junger Teenager gesehen und ich war ja vom Ende total hin und weg. Das hat mich total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich das spoilern soll, aber wahrscheinlich werden es eh alle wissen, oder?
Eins der ersten Dinge, die ich von Planet der Affen... Was ist denn da los?
Die Affen? Sind die Affen los?
Das sind die Hunde im Innenhof.
Ach so, die sind... Ja, okay, ja.
Große Aufregung gerade.
Vielleicht ist gerade ein Affe gekommen. Ja, Planet der Hunde gibt es auch nicht, aber nee. Ich.
Na, Gott sei Dank, Gottes Dank. Mein Albtraum.
Ja, aber es gibt den, ja gut, Sirius müsste wahrscheinlich, wenn der Planeten hat, das müssten dann die, weil Sirius ist der Hundstern. Der
Hundstern.
Ja, das ist dann der Planet der Hunde. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel an irgendwas von einer lustigen Taschenbuchgeschichte, wo auf Sirius Hunde gelebt haben. Kann ich jetzt aber nicht mehr sagen. Egal, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen.
Ja, da würden sie sich aber ordentlich die Pfötchen verbrennen.
Wenn ja, auf Planeten halt vom Sirius. Aber ich wollte nur noch, bevor Evi zum Film noch was erzählt, wollte ich darauf hinweisen, dass das Ganze ja ein Buch ist, also ein Buch war, ein Buch aus dem Jahr 1963, was ich auch nicht wusste vorher. Der Typ, der es geschrieben hat, war eigentlich gar kein Science-Fiction-Autor, Pierre Boulez, aber auch wieder schönes Pub-Quiz oder Partywissen. Der Typ hat noch ein paar andere Sachen geschrieben und vor allem hat er geschrieben Die Brücke am Quai, was ja auch verfilmt worden ist und sehr bekannt ist.
Genau, ja, richtig. Ja, ich glaube, sogar hat einen Oscar gewonnen, also der Film irgendwie so, ja. Er hat übrigens auch das Buch auch selber jetzt auch nicht als Science-Fiction gesehen, sondern eben eher als Satire auf die heutige Zeit, sozusagen als Spiegel der Gesellschaft und hat da den Menschen irgendwie als Affen gesehen und das in dieser Dokumentation ist. Also ich fand es witzig, weil er da gefragt wurde, ja, wie kam er dazu, den Menschen da jetzt irgendwie als Affe zu sehen? Und seine Antwort war dann irgendwie so, ja, wenn er auf die Börse blickt, also da ist das für ihn das Handeln der Menschen jetzt nicht von Intelligenz geprägt. Und da habe ich ein bisschen auch an dich denken müssen, Florian, weil du das ja auch immer so ein bisschen.
Was
das Ganze, ne, das Börsengeschehen, das siehst du ja auch immer so.
Ach so, als, das Börsengeschehen, ja.
Als nicht von Intelligenz geprägtes den Affen. Ja, aber für die, die den Film vielleicht nicht kennen und sie jetzt zum ersten Mal, also was, Planet der Affen, ja, worum geht's da? Also bei dem ursprünglichen Film von 1968, der spielt übrigens also quasi im Jahr 3978 und in der Geschichte stürzt ein Raumschiff ab mit Astronauten, die jetzt aber scheinbar auf so einem fremden Planeten gelandet sind, der jetzt eben von sprechenden Affen beherrscht wird. Also das sind jetzt die Affen, die höchste Ordnung, die können eben auch sprechen, leben zivilisiert, so wie wir es eigentlich kennen. Und der Mensch ist da ganz primitiv und interessanterweise auch sprachlos. Also die können auch gar nicht sprechen, geben irgendwie keine Laute von sich. Und jetzt, weiß nicht, soll ich dann das Ende verraten, was ja dann eigentlich diese Wendung ist am Ende des Films? Ich glaube schon, oder? Ist es okay,
ja,
ist
ein alter Film. Ich meine, das Ding ist, ich glaube, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich dieses Ende schon in 100.000 anderen irgendwie Filmen, Bücher, Serien irgendwie ist zitiert auch gesehen.
Worden. Genau, ja. Stimmt, ja.
Ich glaube, in Spaceballs kommt es auch
vor. Ja, oder? Richtig, genau. Ja. Und zwar ist ja eben die Wendung der Plot-Twist ja dann der, dass sich ja dann herausstellt, dass sie ja gar nicht auf einem fremden Planeten gelandet sind, sondern es ist eigentlich die Erde in der fernen Zukunft. Also, dass da offensichtlich irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, was dann dazu geführt hat, dass sich die Menschen quasi zurückentwickelt haben und die Affen quasi die Vorherrschaft übernommen haben und sich da eben entwickelt haben. Was ich ganz interessant finde, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, dass gerade der Film von 1968 ganz stark als Kritik am System und an der Politik gesehen wird. Also, dass der Film eigentlich ganz stark diesen Rassismus und die Vorurteile zeigt und dass diese Rassenunruhen in den 1960er Jahren so stark waren, dass das eigentlich da wirklich eigentlich in dem Sinne der Film zu sehen ist. Und das war mir nie so bewusst. Also ich habe ihn eher so als Kritik gesehen, wie der Mensch mit der Umwelt und mit den Tieren umgeht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch bei mir jetzt, dass das Thema jetzt nicht so groß ist, wie jetzt eben in den 60ern eben in den USA, wo ja wirklich diese ganzen Bürgerrechtsbewegungen waren. Und Charlton Heston, der die Hauptrolle spielt, der hat sich auch ganz stark eingesetzt. Also der war auch damals bei dieser Rede von Martin Luther King dabei, das war I Have a Dream. Und mit anderen Hollywood-Größen, also ganz starke Bewegung. Und
danach hat er ein bisschen abgebaut anscheinend, der Charlton Heston.
Danach hat er allerdings abgebaut, ja.
Also der hat ja wirklich eine sehr starke Kraft gehabt und eine politische Bedeutung auch. Also das hatte ich jetzt im ersten Moment gar nicht so gesehen, beziehungsweise als Teenager habe ich das nicht so gesehen, ja. Ja, und die Trilogie, die jetzt eben mit 2011 begonnen hat.
Bevor du da anfängst damit, möchte ich noch einmal, ich habe ganz kurz recherchiert, es gibt auf Netflix eine Serie aus dem Jahr 2022, zwei Staffeln, Zeichentrick für Kinder, die heißt Hunde im All und die Zusammenfassung ist, da die Erde in Gefahr ist, entsenden verzweifelte Wissenschaftler genetisch optimierte Hunde ins All, um für die Menschen einen neuen Heimatplaneten zu suchen. Mehr weiß ich nicht drüber, das steht da.
Cool. Ist das so Paw Patrol Ghost Space?
Keine Ahnung, ungefähr. Weiß ich nicht, aber das kann man sich sicherlich irgendwie, kann man Fanfiction schreiben oder sowas, da entsteht natürlich ein Hundeplanet, wo dann irgendwie die Hunde die Macht haben und dann kommen nämlich Astronauten und dann werden sie von den Hunden irgendwie versklavt. Also vielleicht geht das auch so weiter, die Serie. Ich habe es ja nicht gesehen.
Ah, Die Hunde sagen dann zu den Menschen, ja, ja, kommt's, und dann kommen die Menschen und dann versklaven die Hunde, die Menschen.
Das würde aber eher zu Katzen passen, oder?
Ja, vielleicht bei Katzen recherchiere ich jetzt nicht. Aber
ja, Katzen sind dann mehr Badass. Ja,
aber wir sind jetzt da bei den Filmen, die uns erzählen, wie auf der Erde die Affen die Macht übernommen haben. Das ist die Handlung, glaube ich, von den neuen Filmen. Da habe ich dann den ersten gesehen, aber ich glaube, das ist das, was am Ende rauskommt, oder?
Ja, richtig, ja. Also der spielt jetzt in unserer nahen Zukunft und erzählt quasi die Vorgeschichte, ja, also wie das passiert, dass die Affen oder ein Affe da jetzt diese Intelligenz bekommt, ja, und da so aufsteigen kann. Und Prevolution finde ich auch sehr gelungen. Ja, finde ich sehenswert. Hat auch natürlich dieses Rassismus, Gewalt, Vorurteil, also gerade diese Vorurteile und wie man halt mit anderen Rassenspezien umgeht, finde ich sehr stark zum Thema. Und was ich sehr spannend finde, ist, und das ist auch das, was ich jetzt dann in Science sprechen könnte, weil man könnte natürlich jetzt vermuten, wenn ich über Planetaraffen spreche, dass ich über Zeitdilatation reden werde, was ja auch vorkommt.
Aber nicht.
Und das tue ich aber nicht, richtig? Genau, ja, weil das habe ich nämlich schon gemacht, und zwar in dem Science-Fiction-Special bei Cosmic Latte. Also wer da nochmal reinhören möchte oder sich dafür interessiert, kann da reinhören. Und ich werde jetzt nämlich über was anderes sprechen, und zwar Sprache und Intelligenz. Ja. Das habe ich mir ein bisschen genauer angesehen und wirklich spannende Sachen auch herausgefunden, die ich jetzt eben teilen möchte, weil ich es interessant gefunden habe, eben auch bei dem Film von 1968, dass die Menschen ja gar nicht sprechen. Also der Charlton Heston-Charakter, der trifft dann ja auch eine Frau, die dann irgendwie so sein Buddy wird oder sein Kompagnon, sage ich es mal so, und die spricht ja nicht. Also die gibt nicht mal einen Laut von sich, die ist komplett stumm. Und bei der neuen Trilogie ist es auch ganz entscheidender Moment, nämlich im Film, wo sich dann der eine Schimpanse, der Caesar, der, also ganz kurz in dem neuen Film, gibt es immer einen Wissenschaftler, der forscht an und für sich an einem Medikament oder sowas für Alzheimer und spritzt das eben dann bei den Schimpansen, und die haben da auf einmal dann ganz tolle kognitive Fähigkeiten. Eine dieser Schlüsselszenen ist dann nämlich, wo sich Caesar, dieser Affe, auflehnt und sagt No. Also er beginnt dann eben so zu sprechen, ja. Und das ist wirklich dieses No ist dieses Erste. Und das fand ich so spannend, weil dieser steigenden Intelligenz eher zu sprechen beginnt. Also er kann dann auch in den weiteren Filmen dann eigentlich schon, ja, recht gut sprechen. Und die Menschen quasi dann irgendwann offensichtlich verlieren das Sprechen. Und deswegen habe ich mir das angeschaut, wie das halt zusammenhängt mit der Intelligenz. Und habe dann herausgefunden, das hat eine Forschung auch dazu gegeben, interessanterweise sogar mit Wien-Beteiligung, Universität Wien-Beteiligung von 2016. Und zwar haben sich die Vokalanatomie von Affen untersucht. Also die haben sich das wirklich angeschaut, wieder im Kehlkopf, Zunge. Auch die haben da Röntgenaufnahmen erstellt von Makaken, glaube ich, während dem Essen und während sie halt Laute machen, und haben dann so ein Computermodell erstellt und haben eben herausgefunden durch dieses Modell, dass es Affen eigentlich möglich wäre, also sie könnten rein anatomisch Sprachlaute produzieren und unterschiedliche Worte eigentlich formulieren. Also sie könnten es eigentlich.
Wollen sie einfach nicht reden. Geht mir auch oft so.
Ja, vielleicht, ja. Ja, aber es ist interessant, weil eigentlich, also von der Evolution her könnten sie es. Also sie hätten eigentlich eine Sprache irgendwann entwickeln können, aber sie haben es nicht gemacht. Ja, und das finde ich recht interessant. Ja. Also ich habe dann die Aussendung gesehen von dieser Studie, und sie haben auch so eine künstliche Affensprache dann irgendwie erstellt, wie es sich anhören könnte. Und das ist recht creepy, wie sich das anhört.
Ich habe das dann gleich zum Einspielen vorbereitet, nur damit man sich jetzt nicht fragt, künstliche Affensprache, also jetzt nicht irgendwie eine Sprache, die Affen sich irgendwie ausgedacht haben, sondern wie es klingen würde, wenn Affen etwas sagen, also auf Englisch und Französisch sind die beiden Beispiele, wie es klingen würde, wenn Affen mit ihrem Sprachapparat einen englischen Satz sagen würden. Das haben sie per Computersimulation gemacht. Und genau. Da ja ich ja schon weiß, was da, weil ich es vorbereitet habe, was das Beispiel ist, und du auch, kann die Ruth zuhören.
Ich habe Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hören will.
Ja, hör gut zu und schau, was der Affe sagen will.
Okay, so spooky.
Ja.
Nochmal.
Oh Gott.
Es ist nur sehr
ich
kurz.
Ich hab's gewusst, dass das so sein wird.
Ja.
Ich mach's nochmal. Achtung.
Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
Ja.
Will you marry me? Ja.
Verstanden habe ich ihn, aber urgruselig. Ja,
ja, boah, total.
Und ein zweites Beispiel gibt es auch noch auf Französisch. Das kann ich auch noch einspielen. Achtung.
Frohe Weihnachten. Ja, mit der Stimme in der Mahlzeit.
Ja, das kann man froh sein, dass die Affen nicht reden.
Ja, aber dann würde ich auch nichts sagen, wenn ich so eine Stimme hätte. Ich meine, das ist ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es nur auf die Stimme geht, aber ja, aber interessant. Und es ist halt jetzt immer durch die Frage, warum als sich die Affen jetzt nicht so entwickelt haben. Es gibt einerseits die Theory of Mind, das ist ja das, was uns ja ausmacht, ja, also dieses die Perspektive des anderen einnehmen, Gedanken, Emotionen teilen, auch Täuschungen und Lügen zu erkennen, und das haben die eben nicht entwickelt. Und was man auch entdeckt hat, ist, das fand ich auch sehr spannend, ist, es gibt tatsächlich ein Gen, und zwar ist es das FOXP2-Gen, und das wurde 2001 entdeckt, und das ist ein Gen, das tatsächlich diese Sprachfähigkeit beeinflusst. Also man ist da drauf gekommen, dass bei Menschen, die Sprachstörungen haben, also da gab es irgendwie so eine Familie, die das über Generationen irgendwie hatte, dass die auch tatsächlich irgendwie eine Störung auf diesem Gen hatten, ja. Und das haben interessanterweise aber alle Säugetiere, also dieses Gen haben viele. Aber bei uns Menschen gab es da irgendwie eine Mutation oder eine spezifische Veränderung, ja, die jetzt in der Evolution selbst relativ neu ist. Und die ist genau vor 200.000 Jahren aufgetreten, also mit dem anatomisch modernen Menschen. Ja. Und das finde ich total spannend, weil dieses Gen halt wirklich so ein Schlüsselfaktor offensichtlich ist, ja, um diese fortgeschrittene sprachliche Fähigkeit einfach zu haben, ja, die jetzt für uns Menschen charakteristisch ist. Und sie haben da auch Experimente gemacht mit Mäusen und Vögeln und haben dann dieses Gen verändert oder manipuliert, und da bei den Vögeln ist dann auch was, hat sich dann verändert, was auf ihre soziale Kommunikation wie dann Auswirkungen hatte. Also sie haben das Gesangslernen dann irgendwie verändert. Also das finde ich recht spannend, weil es eben, das Gen hat man 2001 entdeckt, und offensichtlich haben sie da aber eben in diesem Film von 1968 da bereits irgendwie auch schon das so dargestellt oder so transportiert, dass eben die Menschen quasi auch in diese Fähigkeit zum Sprechen genommen wurde, und die wirken ja auch sehr dümmlich und rückentwickelt, und finde ich sehr spannend.
Ich finde es spannend, ob da aus der Forschung was rauskommt, weil wenn man sowas hat, dann kommt sicherlich irgendwo irgendein Irrer auf die Idee, man könnte jetzt halt irgendwie ja mit Affen so lange rumexperimentieren, bis sie dann irgendwie sprechen können und dann halt irgendwie so Sachen wie sagen.
Oh Gott, hör auf. Hilfe. Eben, das ist jetzt natürlich die Frage, genau, wenn man das halt, wenn man das so hin, ja, manipuliert bei den Affen dann, ja. Es ist interessant, es gibt ja auch dann noch so eine Evolutionstheorie, ob sich halt quasi die Primaten anders entwickelt hätten, wenn der Mensch nicht wäre, also ohne menschliche Bevölkerung, ob sie dann, ja, sich mehr entwickelt hätten oder menschenähnlicher geworden wäre, wenn es quasi unseren Einfluss nicht gegeben hätte. Und da sind aber jetzt zum Beispiel die Theorien also eher dagegen, also weil es gibt Orangutas zum Beispiel in Südostasien, die halt wirklich in Abwesenheit von menschlichen Kontakten irgendwie gelebt haben und oder Einflüssen, und die haben sich halt im Laufe der Evolution auch nicht weiterentwickelt. Also es ist schon interessant, dass halt also bei den Affen das halt einfach nicht stattgefunden hat, diese Evolution oder diese Entwicklung.
Ich glaube, wir können als Menschheit sehr, sehr froh sein, dass wir die Einzigen sind, die reden können. Ich glaube, wenn die anderen Tiere auch alle reden könnten, das wäre nicht gut für uns.
Es gibt ja da diesen Schimpansen oder Bonobo war es, glaube ich, eigentlich, der dieses Sprachboard verwendet hat mit diesen Symbolen. Das fand ich auch immer schon sehr faszinierend, dass sie offensichtlich, also sie haben zwar nicht die Sprachfähigkeit, aber sie können eben mit Hilfe von diesen Symbolen eigentlich Sätze bilden und natürlich die Sprache verstehen und ja, selber quasi auch sprechen in einfachen Sätzen. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist total spannend. Also da gibt es total viele Beispiele. Ja. Also wirklich, dass eben also diese Intelligenz von diesen Affen auch sieht. Und das, also ich habe sogar über einen Test gelesen, wo sie dann sogar wirklich die Wörter kombiniert haben. Also wo sie dann irgendwie so Wasser und Vogel kombiniert haben zu Schwan. Also dass das dann quasi wirklich neue Bedeutungen. Und also wirklich, also da gibt es Tests mit Ergebnissen, die echt beeindruckend sind, also von der Gedächtnisleistung auch, wo sie halt wirklich auch Pläne machen, also Pläne schmieden können. Und also ja, wirklich sehr erstaunlich,
ja. Ja, und auch mit irgendwie Erinnerungen, ne, und in die Zukunft blickend und sich erinnernd und das Ganze kombinieren und so weiter. Ja, da gibt es richtig coole Tests.
Und dass sie auch eine bestimmte Kommunikation eben verwenden, also auch Gesten, eben eher auch so wie der Caesar im Film, der macht ja auch immer so bestimmte Gesten, wenn er um Erlaubnis fragt und so. Also das, ja, das gibt es durchaus tatsächlich.
Ja, das, was ich gemeint habe, also wenn die sprechen könnten, dann könnte man nicht mehr so leicht ignorieren, dass die gar nicht mal so viel blöder sind als wir wahrscheinlich, und dann müssten wir uns ganz anders verhalten.
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn uns da vielleicht jemand dann einmal den Marsch blasen würde.
So habe ich es ja eh gemeint, das war jetzt irgendwie nicht ganz gemeint, wenn ich gesagt habe, dass wir Glück haben, dass sie nicht reden könnten. Wenn die Tiere reden könnten, dann wären wir ziemlich am Arsch. Also dann
ja, ja.
Ja, cool. Jetzt gibt's ja diesen neuen Film, der kommt Ende des Monats ins Kino, oder?
Nein, der ist schon im Kino. Der ist jetzt schon im Kino. Ja, Anfang Mai kam der ins Kino.
Okay, na gut, aber schauen wir nicht an, weil ich habe die drei davor verpasst, also macht's nicht viel Sinn wahrscheinlich.
Ja, oder wir schauen uns schnell noch die anderen drei an.
Ja, schauen wir mal, ob ich so viel Lust auf so viele Affen haben. Im ersten Film haben wir nicht so viel geredet, aber wenn die auch alle so gruselig reden in den späteren Filmen, dann eher nicht.
Nein. Wer, du spielst das jetzt nochmal, ich schwöre.
Da warte ich, dass du nicht damit rechnest. Ja, nein, ich spiele sie nicht nochmal, keine Sorge.
Auf jeden Fall, finde ich, kann man sich es halt schon anschauen. Und vor allem, wenn man, also mit den Gesichtspunkten, die ich gerade erörtert habe, ist es dann mit Planet der Affen wirklich ein sehr interessanter Film eigentlich.
Bin gespannt, vielleicht schaue ich mir es doch nochmal an. Schau mal. Ja, Ruth habe jetzt abgeschreckt mit den Affen-Samples. Die schaut sie sicher nicht mehr an. Ja, vielen Dank für die Affen und beim nächsten Mal Gentechnik. Er hat mal so in den 90er Jahren einen großen Hype gehabt in der Science Fiction, aber danach ist es wieder abgeflaut. Also vielleicht wäre das mal was, was man in den Science Frames noch mal ein bisschen anschauen könnte, dass da was Neues gibt. Oder wir reden einfach über Affen oder Raumschiffe oder die Hunde im Weltall, wer weiß. Also, oder Katzen im Weltall.
Katzen, für Planet der Katzen.
Ja, dann suchen wir Katzen im Weltall.
Das ist so wie Cats on Synthesizers in Space.
Kennst du
das?
Klingt gut.
Das ist ein, ich glaube, das ist ja ein Instagram-Account. Da kann man sich dann immer die Bilder von Katzen auf Synthesizern im Weltraum anschauen.
Okay. Also. Ich muss weg, ich muss mir das gleich anschauen.
Ja. Nein, es gibt sicher auch Katzen im Weltall-Filme. Was ist die Tiere im All? Beim nächsten Mal. Jetzt kommen Menschen auf der Erde und was sie so treiben. Jetzt kommen wir zu den Ankündigungen.
Ja, und ich habe schon gedacht, du sagst, und jetzt sagen wir euch, wo ihr diese Affen, denen ihr gerade zuhört, sehen kann und hören kann. Nein, ich habe nichts zum Ankündigen.
Gut.
Außer den Oberhummer Award, den wir schon letztes Mal angekündigt haben.
Den hätte ich auch angekündigt, weil ich habe auch sonst nicht mehr viel zum Ankündigen. Also die Folge erscheint am 21., das ist der Dienstag, und am Freitag, dem 24. Mai, da wird der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen an Reinhard Remford und Nicolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt, und das Ganze findet statt am Heldenplatz in Wien im Rahmen der Langen Nacht der Forschung. Der Eintritt ist frei und da gibt's Science Busters zu sehen. Es gibt aber vor allem Methodisch Inkorrekt zu sehen auf der Bühne mit einem Ausschnitt aus ihrer Show. Also kommt da gerne vorbei, wenn ihr das wollt. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch nichts anzukündigen. Der nächste Auftritt der Science Busters, wo ich dabei bin, wird erst irgendwann im Juni sein, 7. Juni in Langau, Geras, ist es irgendwo an der tschechischen Grenze, danach nochmal in Wien und danach nochmal in Wien, und dann ist die Saison vor dem Sommer quasi schon vorbei, und davor gibt's noch einmal ein Science Buster and Friends for Future Benefits Auftrittsabend in der Kulisse in Wien, und zwar am 1. Juni mit ganz vielen Leuten. Ich glaube, was Bernie Wagner, David Scheidt, Peter Klien, Hosea Ratschiller, Sonja Pickert, glaube ich, Eva Maria Marold, und jetzt habe ich mir schon so viele gemerkt und das muss reichen. Also ganz viele sehr spannende, lustige Menschen aus der Kunst- und Kabarett-Szene werden da gemeinsam mit den Science Busters auftreten, um Geld für den Klimaaktivismus zu sammeln. Dann haben wir den Ankündigungsteil heute mal erstaunlich schnell erledigt, aber der Sommer kommt und wir müssen alle ein bisschen weniger arbeiten. Was wir nicht weniger machen müssen oder wollen, ist uns bedanken. Und ich fange gleich mal an, denn
allerdings,
ich habe in München ganz kurz Sylvie getroffen. Die hat erstens eine DVD für Evi mitgebracht mit einem Film, den sie sich anschauen kann.
Ja, vielen lieben Dank.
Und der vielleicht in den Science Frames bald vorkommt oder vielleicht ein bisschen später vorkommt, müssen wir noch schauen. Und dann hat Sylvie auch noch zwei Umschläge beigelegt mit netten Briefen und netten Geldspenden für uns. Einer für die Sterlinggeschichten, da gebe ich euch nichts ab davon, aber ich bedanke mich trotzdem auch auf diesem Weg bei Sylvie dafür. Und einer für uns drei, und da stand drinnen, dass es ein super Podcast ist, den wir hier machen, den sie regelmäßig hört und sich auf jede neue Folge freut und wir weitermachen sollen. Und vielen, vielen Dank, Sylvie, für die sehr, sehr großzügige Unterstützung in Form von Briefumschlagsspenden. Das ist etwas, was wir ab und zu bekommen und uns jedes Mal darüber freuen, wenn wir so ganz persönlich das Geld bekommen. Aber am Ende nehmen wir das Geld auch auf unpersönliche Art und Weise und bedanken uns da trotzdem dafür. Und das macht die Ruth.
Und ich glaube, das ist, seit wir irgendwie mal gesagt haben, dass mit dem Geldkoffer, dass wir so gerne so Geldkoffer auch nehmen würden, so von der Schwiegermutter oder so, kommen Leute öfter mit so einem Scheinchen? Naja, nein, öfter nicht. Das darf ja das Finanzamt nicht wissen, gell?
Ich meine, wir haben schon aufgerufen, uns eine Villa zu spenden. Also ich meine.
Ein Kloster.
Ein Kloster, genau. Am Ende war es ein Kloster, ja, genau.
Aber wenn ihr eine Villa habt, auch okay. Es muss jetzt kein Kloster sein.
Irgendwo müssen die Angestellten ja auch wohnen.
Also, bis jetzt reicht es von den Spenden noch nicht für eine Villa, aber es geht schon in die Richtung. Dank euch großartigen Menschen, die unsere Arbeit hier nicht nur durch euer Zuhören, sondern auch finanziell unterstützt. Und wir sagen Danke seit dem letzten Mal haben über PayPal folgende Leute gespendet. Dankeschön, Christian. Danke, Manfred. Manfred hat uns allen unseren Namenstag in Euros gespendet.
Ja, da können wir sehr froh sein, dass die Evi mit dabei ist.
Evi am 24.12. Namenstag hat.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Sonst wäre da nicht viel dabei rausgekommen. Aber ja, danke, Manfred. Und danke, Markus. Und nochmal Markus, zwei verschiedene Markusse. Danke, Thorsten. Danke, Christian, der auch einen ganz tollen mathematischen Nachnamen hat und sich mit einem ganz schönen Beitrag bedankt hat, nämlich für die Multi-Messenger Space Stories. Das fand ich auch einen schönen Titel. Also danke Christian, danke auch Jens und danke Harry. Ja. Ganz herzlichen Dank für die großzügige Spende und danke Nadine. Und dann hat noch Hagen ein Abo auf Patreon abgeschlossen. Danke Hagen.
Ganz vielen Dank dafür, das freut uns sehr, denn mit dem Geld können wir Dinge bezahlen. Das ist das.
So wie mit allem anderen Geld auch, ja?
Ja, aber wie gesagt, es freut uns, weil wie gesagt, es ist Arbeit und wenn wir für die Arbeit auch auf die Art etwas zurückbekommen, dann freut uns das sehr, weil dann machen wir die Arbeit nicht
umsonst. Im wahrsten Sinne des Wortes machen wir es dann halt nicht umsonst. Ja. Also hat ja auch alles mehrere Bedeutungen. Ja.
Genau.
Sagen wir einfach Danke und lassen wir es dabei, oder?
Ja, ich wollte nur sagen, wenn ihr uns kein Geld geben könnt oder wollt, ja, dann ist das auch nicht schlimm. Obwohl, jetzt kommt schon wieder der Hund. Schau.
Ja, ich weiß auch nicht, warum der heute so aufgeregt ist.
Ja, spendet uns Geld, damit wir in die Villa ziehen können,
den
wo
Hund
kein Hund wohnt.
Loswerden.
Oder dass wir dem Hund Leckerlis kaufen, weil so beide, dass er die Schnauze hält, wenn wir Podcast aufnehmen.
Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist in dem Fall, aber ja.
Ja, gut, der Hund bellt, dann. Ich wollte sagen, dann könnt ihr uns auch einfach unterstützen, indem ihr Kommentare schreibt, den Podcast bewertet, den Podcast weitererzählt, Leuten erzählt, dass dann vielleicht auch Theaterbesitzern und Besitzerinnen erzählt, dass wir Podcast-Shows machen können und so weiter und so fort. All das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Ja, oder ihr hört euch den Podcast einfach an. Ansonsten verabschieden wir uns, oder?
Ja.
Dann tun wir das.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.